Hallo zusammen, ich bin Daniel und darf dich heute in Aarons Andersmacher-Podcast begrüßen. Ganz besonders freue ich mich, dir heute Andersmacher Dominik Spenst vorzustellen, den ich Aaron als Andersmacher empfohlen hatte. Sein 6-Minuten-Tagebuch begleitet mich als Dankbarkeitsjournaling seit gut einem Jahr. Mir hat diese Fokussierung auf jene Dinge, die gut laufen, sehr viel in meinem Startup-Alltag gebracht. Ich glaube, ich gehe dadurch anders durch die Welt. Und mir hat es auch so gut gefallen, dass ich allen meinen Mitarbeitern Dominiks 6-Minuten-Tagebuch geschenkt habe. Euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich war einfach damals sehr faktenorientiert noch in meiner Studienzeit, BWL-Studium, und das ging alles irgendwie nur immer um Zahlen und Achievements und so weiter. Und jetzt ist halt das Genre, in dem ich mich bewege, ein ganz anderes. Ja, dann sind wir quasi losgefahren, auf dem Weg noch schnell Chips geholt, und dann meinte er, fahr mal du vor, weil du fährst irgendwie gerade zu schnell. Und dann mehr oder weniger 1 oder 2 Minuten später hat es dann Rums gemacht von hinten. Er ist ungefähr mit 70 km/h von hinten in mich reingefahren, hat mir dann quasi das Bein weggerissen, und er war geschockt und ist weggefahren einfach. Und ja, mehr oder weniger lag ich dann da mitten im Nirgendwo.
Vielen Dank für dein Intro, Daniel. Daniel ist Startup-Gründer in Berlin und beschäftigt sich schon länger mit Achtsamkeit und Meditation. Kein Wunder also, dass er mich auf meinen heutigen Gesprächspartner aufmerksam gemacht hat, denn Dominik Spenst ist der Kopf hinter dem 6-Minuten-Tagebuch. Da Glück kein Zufall, sondern eine Frage der Einstellung und Denkmuster ist, fußt das 6-Minuten-Tagebuch auf praxiserprobten Prinzipien der positiven Psychologie. Mittlerweile hilft es über 500.000 Nutzern in 17 Sprachen, ihr Leben in machbaren Portionen, das heißt 3 Minuten am Morgen und 3 Minuten am Abend, Tag für Tag ein bisschen besser zu machen. Meine Vorbereitung auf dieses Gespräch, die war gar nicht so einfach, da Dominik so gut wie nie in Erscheinung tritt, geschweige denn Interviews gibt. Er lässt lieber seine Tagebücher für sich sprechen. Aber wie ist dieses unglaublich erfolgreiche 6-Minuten-Tagebuch eigentlich entstanden? In dieser Folge lernen wir Dominiks ursprüngliches Verständnis von Karriere kennen. Wir finden heraus, wie ein grässlicher Unfall in Kambodscha sein Leben verändert hat und wie er damit umgeht, dass es heute von Tagebüchern und Journals nur so wimmelt. Bevor es aber losgeht, noch etwas Besonderes. Im Intro hat der Startup-Gründer Daniel ja erzählt, dass er allen seinen Mitarbeitern das 6-Minuten-Tagebuch geschenkt hat. Dominik und ich möchten uns ein gutes Beispiel daran nehmen und dir die Möglichkeit bieten, das neue Buch, das 6-Minuten-Erfolgsjournal, das seit kurzem im Handel ist, zu gewinnen. Dieses Journal hilft dir, mehr zu schaffen, ohne geschafft zu sein. Es hilft dir, Nein zu Hektik und Chaos und Ja zu mehr Klarheit und Fokus zu sagen. Mit anderen Worten, das Erfolgsjournal für alle, die im neuen Jahr 2020 keine Zeit für ein Erfolgsjournal haben. Insgesamt können 2 Personen gewinnen. Und das Schöne ist, wir schenken dir gleich 2 Exemplare, damit du 1 weiter verschenken kannst. Wie du in den Genuss eines aquarellblauen oder altrosanen 6-Minuten-Erfolgsjournal kommst, verrate ich dir Montagvormittag, wenn ich auf meinen sozialen Kanälen die neue Podcast-Folge poste. Du kannst dann ganz einfach entweder auf LinkedIn, Instagram oder auf Facebook an unserem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. Die Links zu meinen Kanälen und im Übrigen auch alle anderen Links, wie Bücher oder Videos, über die Dominik und ich gleich sprechen, findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt habe ich lange genug geredet, es erwartet dich ein gutes Gespräch über Geld, Glück und Gelassenheit. Dominik, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe bei meiner Vorbereitung zu diesem Gespräch bei Amazon was gefunden. Das 6-Minuten-Tagebuch hat zum Zeitpunkt dieses Gespräches, und wir befinden uns gerade, wie viel haben wir heute?
19, glaube ich.
19. August. Unfassbare 1626 Rezensionen. Solche Zahlen kommen doch nur zustande, wenn man irgendwie ein iPad verlost. Das dachte ich zumindest immer. Wie ist dir oder wie ist euch das denn gelungen?
Das ist eine gute Frage. Das war auf jeden Fall nicht so geplant, irgendeine Rezensionszahl zu erreichen. Ich habe ehrlich gesagt einfach das Buch geschrieben. Die einzige Plattform, über die es möglich war, einfach nur ein Buch zu verkaufen, war Amazon. Was anderes gab es da gar nicht. Es gab damals Books on Demand. Das war noch so eine andere Plattform, über die man auch direkt kaufen kann. Aber sonst war Amazon der einzige Weg, über den das überhaupt ging. Und zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstanden ist, habe ich mir über Rezensionen eigentlich keine Gedanken gemacht, so wirklich. Also ich wusste einfach nur, okay, ich will das machen, ich glaube, das bringt Mehrwert, das kann Leuten helfen, das kann Leuten genauso helfen, wie es mir geholfen hat. Und dann wurde das Buch geschrieben und wurde online gestellt. Und dann der Rest hat mehr oder weniger so eine Eigendynamik angenommen. Wir haben keine Werbung gemacht für das Buch. Mhm. Ich habe keine Influencer angeschrieben oder also laut Knigge habe ich auf jeden Fall gegen alle Regeln verstoßen, die man irgendwie einhalten soll für den Release des Buches, würde ich sagen. Und das hat alles einfach eine sehr natürliche Eigendynamik angenommen und sich einfach so entwickelt im Laufe der Zeit. Also, ja.
Eigendynamik finde ich ein schönes Wort. Und wir unternehmen jetzt ja in der nächsten Zeit, in diesem Gespräch, diesen Versuch, diese Eigendynamik ein wenig zu ergründen und kennenzulernen. Und ich beginne meine Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief.
Okay.
Dein Name?
Dominik.
Dein Alter?
31.
Deine Heimat?
Paderborn.
Deine Geschwister?
Dennis, ein Bruder, der ist 26.
Dein Vorbild?
Vorbild ist eine große Frage. Muss ich auch ein bisschen was zu sagen, damit das nicht falsch ankommt. Sind so Leute wie Warren Buffett vielleicht, Charlie Munger, sein Partner bei Berkshire Hathaway oder Bill Gates. Und jetzt kommt immer recht schnell diese Kategorisierung. Ah, okay, das sind Milliardäre, das sind die das meiste Geld der Welt machen. Aber wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, machen die eigentlich noch viel mehr. Also allein Warren Buffett und Bill Gates, die haben beide versprochen, 99% ihres Vermögens zu spenden. Aber nicht nur das, also die beschäftigen sich nicht nur ihren gesamten Alltag damit, Geld zu spenden. Also Bill Gates ja auch mit seiner Foundation, dann mit seiner Frau, genau. Sondern dazu noch haben die mittlerweile 204 andere Milliardäre überredet, mindestens 50% ihres Vermögens zu spenden. Das heißt, wenn man sich nur diese beiden Menschen anguckt, Warren Buffett und Bill Gates, haben die quasi ungefähr 1 Billiarde Euro mehr oder weniger durch das, was sie selbst aufgebaut haben, weitergegeben an die Welt. Und ich finde diesen Zyklus so schön, den die durchlaufen sind. Also quasi selbst was durchlaufen, sich so weit bringen, dass man selbst geben kann und dann aber auch Full Power geben. Das finde ich ja sehr beeindruckend. Das machen viele andere auch. Richard Branson zum Beispiel macht das auch oder so. Aber ja, das sind die beiden prägnantesten Beispiele dafür auf jeden Fall.
Nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Ich glaube, Zitrone-Ingwer-Tee würde ich trinken, wenn ich am nächsten Tag keinen Office-Day hätte oder mich körperlich so richtig gut fühlen würde, vielleicht auch ein Glas Rotwein und ein stilles Wasser dazu.
Ein Glas Rotwein. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar mit einem halbtrockenen Riesling. Mhm. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Ich muss sagen, ich bin unglaublich schlecht in Smalltalk. Also ich bin auf jeden Fall jemand, entweder unterhalte ich mich richtig über richtige Dinge und das kann dann schnell auf Ablehnung stoßen, weil Leute immer erst Smalltalk brauchen dazwischen. Das ist nicht so mein Spezialbereich. Ich würde auf jeden Fall irgendwie darauf hinaus wollen, was dich begeistert. Also ich bin da relativ flexibel. Jede Form von Begeisterung sprüht auf irgendwie auch auf mich rüber. Ob das jetzt die Begeisterung ist für den Kindergärtnerjob oder für irgendein Thema, was du in deinem Job cool findest oder was auch immer. Aber wenn man dann so ein Begeisterungsthema hat, dann unterhalte ich mich im Regelfall darüber mit Leuten. Also ich würde einfach herausfinden wollen, was begeistert dich, was löst irgendwie ein Feuer in dir aus, was findest du geil, was bringt dich zum Lachen und ja, so ein bisschen darüber dich kennenlernen.
Gibt's da so eine magische Frage? Hast du so eine Lieblingsfrage, um das herauszufinden?
Nicht wirklich, das ist eigentlich meistens ein recht organischer Gesprächsverlauf. Also ich habe da nicht so feste Fragen, die ich stelle oder sowas. Okay. Man lernt das eigentlich recht schnell auch über andere Fragen kennen, ob jemand sich für irgendwas begeistern lassen kann. Also selbst wenn man nicht weiß in dem Moment, ob die Person irgendwas hat, wofür sie sich begeistern lässt, erkennt man oft eine Art und Weise, wie jemand spricht, ob da noch was ist dahinter. Mhm. Und das erhöht halt die Wahrscheinlichkeit darauf, dass das Gespräch länger läuft, wenn man das irgendwo spürt, ich mal so sagen.
Ich glaube, wir würden da einige Gesprächsthemen finden, einige Themen, die uns begeistern, Aber ich würde dich dann auch irgendwann fragen, sag mal, Dominik, bist ja hier ein sympathischer Typ mit deinem Rotwein und deinem stillen Wasser. Was machst du denn so beruflich?
Ich glaube, ich würde sagen Autor in erster Linie, auch wenn man das eigentlich diesen Titel sich erst geben darf, wenn man mehrere Bücher rausgebracht hat und ich das nach enger Definition noch nicht gemacht habe. Die verschiedenen Versionen vom 6-Minuten-Tagebuch oder auch die englischen Versionen, die ich beispielsweise selber geschrieben habe, kann man ja nicht als solche einordnen. Als zweites würde ich sagen Gründer und Geschäftsführer. Ja.
Während du das dann versuchst, so einzuordnen, habe ich eine meiner Lieblingsfragen, okay. Einer dieser festen Fragen. Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, Wie würde der Titel lauten?
Boah, das ist eine ganz schwere Frage.
Das stimmt. Das ist wirklich schwer.
Also was ich oft höre als Feedback ist, ich war einfach damals sehr faktenorientiert noch in meiner Studienzeit, BWL-Studium und das ganze Drumherum und duales Studium machen und so weiter. Das ging alles irgendwie nur immer um Zahlen und Achievements und so weiter. Und jetzt ist halt das Genre, in dem ich mich bewege, ein ganz anderes. Viele Leute, die mich von früher kennen, können das schwer einordnen. Will ich vielleicht sowas sagen wie ist jetzt kein toller Titel, aber vom BWLer zum Achtsamkeitler oder zum...
ja, warum nicht?
Das fällt mir nicht ein. Also gibt es nicht im Wörterbuch das Buch, aber das Wort, aber ja, So würde ich es beschreiben.
Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
Auch eine gute Frage. Robert Greene wäre zum Beispiel so jemand. Ist der Autor zum Beispiel von Mastery, meinem Lieblingsbuch. Robert Greene vielleicht.
Ich kenn ihn nicht und auch nicht das Buch. Was ist, wovon handelt das?
Okay. Der hat einige Bücher, ein paar Büchern stimme ich jetzt nicht so ganz überein. Das ist zum Beispiel 48 Laws of Power, aber er schreibt generell über Strategien, sehr viel über menschliche Psychologie halt und schreibt darüber, wie man diese Strategien im normalen Leben anwenden kann. Und Mastery ist ein Buch, was ganz speziell um Leute geht, die irgendwelche Künste ausgebaut haben im Laufe ihres Lebens, und er beschreibt quasi, wie stringent eigentlich dieses Erlernen dieser Künste ist. Zum Beispiel sowas wie Benjamin Franklin war ja auch ein großer Schreiber oder so. Wie das eigentlich gelaufen ist, dass es eigentlich immer sehr lineare, sehr ähnliche Prozesse sind. Und man denkt ja meistens, okay, das müssen Genies sein oder sowas. Und er deckt halt so ein bisschen auf, wie sich verschiedene Intelligenzformen entwickeln im Laufe der Zeit und wie man eigentlich dahin kommt, in irgendeiner Craft, in irgendeiner Fertigkeit einfach gut zu werden über Jahrzehnte. Mhm.
Wenn du an Erfolg denkst, welche Person fällt dir da ein?
Überschneidet sich eigentlich relativ krass mit der Vorbildfrage, die ich dir beantwortet habe. Die beiden fallen mir ein. Man könnte jetzt wahrscheinlich auch in fünf verschiedenen anderen Bereichen schauen. Es gibt Leute, die auch einfach, die, ich finde diesen Zirkel interessant und vorbildlich einfach, dass man mal so ein bisschen schaut, für sich selbst zu sorgen, für die eigene Familie zu sorgen und dann aber auch zu geben. Wer diesen Zirkel so durchläuft, das sind eigentlich in jeder Form irgendwie Vorbilder für mich, glaube ich.
Würdest du dich selbst als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
Ich glaube, nach objektiven Faktoren ja, aber das war ja nicht deine Frage. Ich würde zu ja tendieren, aber ich bin einfach ein Mensch, der auf Tagesebene dann doch öfter unerfolgreiche Tage hat als erfolgreiche. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich nehme das so ein bisschen an als den natürlichen Zirkel und bin damit auch ganz konform, dass manche Tage einfach so sind, dass ich sagen würde, es war jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, aber wird der Tag morgen besser.
Das finde ich eine spannende Aussage. Wenn ich mehr unerfolgreiche Tage hab als erfolgreiche, wie gelingt es mir denn dann trotzdem unterm Strich zu einem erfolgreichen Menschen zu werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen extern und interne Definition. Deswegen habe ich auch gerade am Anfang nur gesagt, externe, wenn du laut externer Definition erfolgreich bist, heißt das noch nicht, dass du die Ziele erreicht hast, quasi, die du selber dir gesetzt hast, so ein bisschen. Deswegen würde ich das hinnehmen, dass laut externer Definition Erfolg auf jeden Fall mir zugeschrieben werden kann in irgendeiner Weise, aber also ich schätze auch die Dinge, die ich bis jetzt erreicht habe. Ich bin auf jeden Fall extrem dankbar dafür und das auch jeden Tag, aber ich sehe auf jeden Fall immer noch, dass da viel Raum für für Fortschritt, für Wachstum ist. Und das, da würde ich diese Gleichung ehrlich gesagt gar nicht so rechnerisch sehen. Mhm. Dass man sagt, okay, die Anzahl der nicht so erfolgreichen Tage ist, das ist ja auch ein Teil von Erfolg quasi oder von der Erfolgskurve, dass du stagnierst, dass du siehst, da ist noch Potenzial und so weiter. Also ich würde das gar nicht so rechnerisch sehen, sondern eher auf größerer Ebene.
Mhm. Was verstehst du unter Karriere?
Ist auch so ein Punkt, der sich stark geschiftet hat. Das war auch früher eine ganz andere Antwort, glaube ich, als es jetzt mittlerweile ist.
Was war denn die Antwort früher?
Wir haben früher so eine Abi-Zeitung gehabt. Ich weiß nicht, ob du das aus deiner Schulzeit noch kennst. Ja. Da musste man da irgendwie schreiben, was ich weiß gar nicht, was genau der exakte Wortlaut war, aber irgendwie, was man erreichen will oder sonst was. Ich glaube, da stand bei mir sowas wie Frau, Kinder, das ist erstmal noch okay, aber dann irgendwie sowas wie ein Auto und ein Boot und ein Haus hier und ein Haus da oder sowas. Also
ganz bescheiden.
Ganz also. Schrecklich, wenn ich das... das war einfach so die Ideologie oder die Welt, in der ich damals so ein bisschen drin gelebt habe. Ich glaube, ein Jahr später schon, ich habe ein duales Studium danach gemacht, ist mir da schon relativ schnell klar geworden, dass das nicht so meine Welt ist oder dass das alles eigentlich so relativ leere Ziele sind, die eher so heiße Luft in mein Ego blasen, aber nicht wirklich irgendwie irgendjemandem guttun, wirklich. Aber ich konnte diese Erkenntnis noch nicht so schnell umlenken in irgendwas Handfestes. Also das hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, mussten noch ein paar andere Ereignisse geschehen quasi, um das wirklich, damit sich das auch im Leben manifestiert tatsächlich. Aber ungefähr so ein Jahr nach meiner Abiturzeit kam das dann schon eher so in die Richtung, auch vielleicht Dinge zu machen, die einfach Mehrwert geben, Dinge zu machen, die ich gut kann, wofür ich Leidenschaft habe. Ne? Also man kommt, ich glaube, ganz viele kommen von diesem Pfad, ey, du guckst dir das Resultat an und betrachtest isoliert das Resultat und versuchst direkt den Weg dahin zu gehen, ohne quasi vorher dieses Warum zu hinterfragen oder das Wie zu hinterfragen. Und das war eher am Anfang so mein Weg. Das Resultat war halt irgendwie Geld und irgendwie ein duales Studium, das war damals noch so eine große Sache und das muss ich unbedingt bekommen und irgendwie Jahrgangsbester am Abitur sein. Das waren alles so Sachen, die irgendwie wichtig sind. Und alle Dinge, die so in die Richtung gingen und die ich irgendwie erreicht habe, wenn ich mal irgendwie eine der besten Klausuren geschrieben habe oder sowas, das war so leer dann einfach, dass ich halt relativ schnell gemerkt habe, okay, das kann es nicht sein. Mittlerweile ist Karriere für mich, glaube ich, einfach einen Job zu haben, den man leidenschaftlich macht, wo man kontinuierlich lernt, auch mit Leuten zusammenarbeitet, die man cool findet, ganz wichtiger Punkt. Also ich bin ohne Feedback, bin ich gar nichts. Also ich brauche beim Schreiben bei allem ganz, ganz viel Feedback, ganz viel Kommunikation. Und dass man halt irgendwann als Endziel hat, auf jeden Fall auch zurückzugeben. Das geht nicht in jeder Branche. Ich will nicht sagen, dass eine besser oder schlechter ist. Viele Branchen brauchen, viele Menschen müssen auch erstmal einen Zirkel durchlaufen, wo das nicht so der Fall ist. Aber ich glaube, das sollte das Endziel sein. Ich finde mal das Beispiel von, muss ich ganz kurz vor, ich habe vorletzte Woche Wolf of Wall Street geschaut, den Film, weiß nicht, ob du den kennst.
Klar.
Das ist im Prinzip die gleiche Geschichte. Da ist ja quasi dieser Jordan Belfort, der quasi mega materialistisch lebt und Frauen und so weiter und sein Leben jetzt hat sich ganz krass geschiftet. Ne? Der ist einfach jemand, der Vorträge hält und versucht, anderen Leuten zu helfen. Catch Me If You Can, genauso ein Film mit Leonardo DiCaprio. Der hat auch Leute abgezogen, Banken abgezogen und ist jetzt ein Mitglied vom FBI irgendwie seit 30 Jahren, gibt ihm jede Menge zurück und hilft irgendwie alten Leuten, dass sie nicht mehr betrogen werden, im Cyberspace und all sowas. Also
ich habe von diesem Catch Me If You Can Typen mal einen Vortrag, ich glaube, es war bei Google oder so,
gesehen. Den habe ich auch gesehen.
Wahnsinn.
Der ist echt der Wahnsinn. Der redet ohne einmal, kein M oder sonst was ich wahrscheinlich schon 50 Mal jetzt gemacht habe in dem Gespräch. Keine Redepause, absolut stringent durch, sind ganz beeindruckend. Natürlich also und auch die Dinge, die er sagt. Ne?
Das verlinke ich definitiv in den Shownotes, weil das eine Wahnsinnsrede von ihm oder ein Wahnsinnsauftritt. Bei diesem Belfort-Typ von Wolf of Wall Street habe ich irgendwann mal eine sehr kritische Dokumentation darüber gesehen, dass er so tut, als ob er jetzt so der Geläuterte wäre und aber jetzt auch wieder in so manchen Sachen involviert ist, wo die Leute sagen, ja gut, aber so richtig sauber ist das auch nicht. Okay. Also, aber gut, das sollte ich mir jetzt auch nicht anmaßen, da jetzt von hier nach, wo ist es, Australien, glaube ich, zu werten.
Muss ich aber auch zu sagen, Jordan Belfort habe ich mich nicht genug mit beschäftigt. Also da habe ich das Urteil recht schnell getroffen. Von dem Frank Mc Abagnale oder wie der heißt, von Catch Me If You Can, von dem habe ich auch ein bisschen mehr geschaut. Das Google-Interview, noch so ein paar andere Interviews, da hatte ich einen tieferen Einblick. Also ja, man schaut den Leuten auch nur vom Kopf. Ne?
Und obwohl das so ist, dass ich dir jetzt auch nur vor den Kopf schauen kann, bin ich ja so naiv und stelle ganz viele Fragen, um doch irgendwie so die Hoffnung nicht aufzugeben, da ein wenig mehr herauszufinden, was da sich so alles hinter deiner Stirn verbirgt. Und lass uns doch einfach vorne anfangen, da wo du aufgewachsen bist. Wenn du an deine Kindheit denkst, welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge?
Ehrlich gesagt, ganz viel Spielerei mit meinem Onkel, mit meinem Opa. Ich denke an Planschbecken, irgendwie unseren Garten, den wir damals hatten. Eine prägnante Erinnerung, die mir immer einfällt, ist aber, die fällt mir wahrscheinlich auch deswegen immer ein, weil mein Opa, die mir so eingepflegt hat und immer davon erzählt hat, dass mein Opa, der hat seinen Bypass bekommen, gerade eine große OP gehabt, und dann sind wir irgendwie zusammen so einen Berg runtergerollt. War ich gerade irgendwie 5 Jahre alt oder sowas, das fällt mir immer ein. Ja, sehr viel Spielerei mit meinen engsten Verwandten.
Wer war der Held deiner Kindheit?
Held meiner Kindheit? Puh, kann ich dir nicht beantworten. Da müsste ich mir jetzt was aus der Nase ziehen.
Ja, alles gut. Nase ziehen ist keine gute Idee. Ist ja auch ist völlig fair enough, da auch die Notwendigkeit zu verspüren, länger drüber nachzudenken. Wenn du sagst, viel spielen, das ist Planschbecken da irgendwie. Gibt's denn, was waren denn so Tätigkeiten? Wofür warst du Feuer und Flamme?
Ich habe die Frage jetzt auf Kindheit eher auf frühe Kindheit bezogen.
Alles gut.
Wenn ich jetzt so, wofür ich Feuer und Flamme war, das war, glaube ich, dann so mit 10, 11 oder so, bin ich auf Basketball gestoßen, ungefähr so mit 10. Das war auf jeden Fall das, wofür ich am meisten Feuer und Flamme war, für sehr, sehr lange Zeit, bis ich meinen Kreuzbandriss hatte mit 18 und dann so eine Serie von Verletzungen hatte. Aber das hat eigentlich meine Jugend sehr stark bestimmt. Ich war so drin in dem Thema Basketball. Ich bin nachts aufgestanden und habe NBA aufgenommen und habe mir die Punkte von allen Spielern aufgeschrieben und die Rebounds selbst notiert und von unserem Team, wo ich damals gespielt habe, die Freiwurfquoten ausgerechnet und meine Spielzüge visualisiert. Also ich war sehr, sehr, sehr extrem in diesem Bereich drin und ich habe sehr viel gelesen in der Jugendzeit auch. Ich weiß nicht, kennst du die Was ist was? Du bist, glaube ich, die ähnliche Generation wie ich. Was ist
ich
was?
Ich bin auch 31, genau. Ja, ja, klar.
Diese Haie und Rochen und ja. Wale und weiß nicht, was da noch alles gibt. Da habe ich, glaube ich, alle bis Buch 110 oder so alle Bücher gehabt. Mich immer mir zu Weihnachten gewünscht von allen Leuten. Habe ich mal irgendwie 3, 4 verschiedene Was ist was Bücher bekommen und sehr viel Zeit auch in Bibliotheken verbracht, gab es ja damals noch. Ich weiß nicht, ob du diese Lilliput, diese Langenscheid-Lilliput-Wörterbücher noch kennst. Das sind Fremdwörter, Synonyme, ja. Antonyme und sowas.
Ja, genau.
Die habe ich mir geholt und studiert. Ja, eine sehr nerdige Kindheit, kann man das vielleicht so sagen, verbracht. Ja, nicht viel die Dinge gemacht, die man eigentlich machen sollte in der Jugend. So Frauen kennenlernen und so weiter, das kam erst sehr, sehr spät.
Wo auch immer das steht, dass man das machen sollte. Ja. Wir sind nicht nur gleich alt, sondern wir haben auch den selben Namen fast. Also mein Zweitname ist Dominik.
Oh, okay.
Von daher.
Bist du auch ein 88er Jahrgang, oder?
Ja, genau.
Ah, das ist der goldene Jahrgang, sage ich mal.
Das ist so. Ja. Das unterstreiche ich gerne. Stichwort goldener Jahrgang, der macht ja dann auch irgendwann Abitur.
Mhm.
Was waren denn deine, du hast schon erwähnt, diese Mission des dualen Studiums. Was waren deine Ideen? Wovon hast du geträumt?
Ich wollte ehrlich gesagt damals Broker werden, war für mich eine interessante Sache, auch wenn ich überhaupt gar nicht wusste, was das war. War auch stark bedingt durch meinen Stiefonkel. Der war damals quasi bei uns in der Familie jemand, der immer Geld hatte, immer gute Laune hatte und immer allen was geschenkt hat und an Hochzeiten immer so Limousinen gemietet hat und so. Und das war irgendwie so ein Mythos für mich. Ich habe immer zu dem aufgeschaut, der hat mir auch relativ viel erzählt und hat gesagt, ey, mach das Broker. Und hat mir erzählt, wie er angefangen ist mit 4 Bildschirmen nebeneinander und 100.000 Mark geliehen und so weiter. Und er ist dann zum Glück relativ schnell, was heißt zum Glück, das hört sich jetzt ein bisschen doppeldeutig an, hat sich herausgestellt, dass er sehr viel Steuerhinterziehung gemacht hat und auch im Gefängnis gelandet ist. Wegen allen möglichen Geschichten. Aber das war lange Zeit mein Vorbild. Dass das dann aufgeflogen ist mit ihm, hat auch so ein bisschen für mich eine Blase platzen lassen. Gleichzeitig mit dieser Werteänderung, die so ein bisschen von innen auch vielleicht auch kam. Ja, das war so die Vision. Ich bin an der Frankfurt School of Finance and Management gelandet auch. Weiß nicht, ob du die kennst. Die ist
natürlich
prädestiniert für genau sowas. Hab da ein Jahr ausgehalten und dann abgebrochen, glücklicherweise. Ich hatte einen Urlaub in Tunesien, wo ich 2 Wochen war. Ich glaube, hätte ich den Urlaub nicht gehabt, gäbe es die Chance, dass ich immer noch jetzt da wäre, weil ich einfach Zeit zum Sinieren hatte, so ein bisschen Zeit für Abstand. Und meine Wohnung danach war eigentlich schon gebucht quasi in dann bei Banken Wahlstudium gemacht. Habe das dann mehr oder weniger ziemlich spontan von einem Tag auf den anderen einfach gesagt, ich mache das nicht, das passt mir nicht. Da waren ganz viele Dinge, die mir widersprochen, widerstrebt haben, ganz viele Techniken, die irgendwie...
Zum Beispiel, was fällt dir da ein?
Ich will jetzt nicht die Bank schlecht reden, ich weiß nicht inwiefern, vielleicht schneidest du den Teil raus, wo ich die Bank erwähnt habe, aber es gehören auch sehr viele Praktiken einfach zum Alltag eines Bankers dazu. Ich war auch im Filialbetrieb quasi, das war 3 Tage lang im Filialbetrieb und 3 Tage lang das duale Studium, wo man einfach Leute, wie soll man das sagen, abzieht ist vielleicht das falsche Wort, aber Dinge verkauft vielleicht, von denen man selber auch gar nicht so richtig überzeugt ist. Fonds verkaufen ist zum Beispiel so eine Sache, das sind ja sehr risikobehaftete Papiere und die werden da so verkauft, so erklärt, wie sie eigentlich nicht erklärt werden sollten, sehr verkaufsorientiert und nicht so strukturiert, dass quasi der Kunde wirklich einen Mehrwert davon hat. Und das machst du einmal, mehrere Mal und irgendwann zeichnet sich ein bisschen Schemata ab und dann widerspricht das so ein bisschen.
Ich meine, das ist jetzt ja, ich vermute mal, das fällt dann ja genau in die Weltwirtschaftskrisenzeit.
Ganz genau, das war genau die Zeit.
Ich meine, das, was du jetzt erzählst, unabhängig von der Bank, ist ja eine Systemkrankheit. Man munkelt, es hat sich nichts geändert.
Ja, ich glaube es auch. Also ich beobachte Ähnliches.
Warst du im Urlaub alleine da in Tunesien?
Nee, das war mit meiner ganzen Familie auch. Der Onkel, von dem ich gerade erzählt habe, der war dabei. Wir waren mit 18 Leuten, war ein sehr schöner Urlaub mit ganz vielen Verwandten. Waren wir dann in so einem Resort in, wo war das? In Tunesien. Ja, also war ich nicht alleine.
Du hast gerade... Das hast du jetzt schon zweimal angesprochen, dass diese Veränderung auch so ein bisschen von innen kam. Mhm. Und jetzt, wo du so erzählst, wie du deine Erfahrungen im Finanzsystem verarbeitet hast für dich, das klingt ja so ein bisschen danach, dass du einen sehr ausgeprägten, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, so einen moralischen Kompass hast in dir drin. Und ich stelle mir die Frage, wo kommt sowas her? Weil es gibt natürlich viele Menschen, die das nicht merken und sagen, oh, super, super geil hier kann ich viel Geld verdienen und da nicht in diesen Tiefgang oder sich auf diesen Tiefgang einlassen. Ist das etwas, was du eher von deinem Vater oder eher von deiner Mutter hast?
Ist vielleicht nicht die Antwort, die ich jetzt geben sollte, aber von keinen von beiden explizit, nicht durch Aussprache, von meinem Vater vielleicht implizit, also über Verhaltensweisen und über Haltung viel mehr als über Worte. Mhm. Anderen Familienmitgliedern habe ich genau das Gegenteil mitbekommen, würde ich sagen. Das heißt, es hat mich auch so ein bisschen mitgerückt in diese Schiene. Ich habe also russische Vorfahren, meine Eltern kommen aus Russland und auch alle drumherum aus meiner Familie kommen aus Russland und da ist einfach noch sehr stark dieses Materialistische verwurzelt. Das kriegt man nicht so schnell raus. Das wird da, glaube ich, auch noch ein paar Generationen dauern. Da ist einfach Haus und Auto spielt eine ganz wichtige Rolle und da kann man sich gegen wehren, wie man will, aber das geht nicht. Meine Oma fragt mich jetzt noch, meine Oma versteht nicht, was ich mache jetzt. Meine Oma versteht nicht, warum ich Mitarbeiter habe und kein dickes Auto fahre oder warum ich immer die gleichen Klamotten trage oder einfach... meine Wohnung nicht so toll ist oder ich mir keine tollen Urlaube leiste. Das ist in deren Konzept einfach nicht drin. Ne? Das ist, normalerweise musst du, sobald du irgendwie Geld verdienst, musst du das zeigen, nach außen zeigen, durch Klamotten, durch Autos und all sowas. Und das habe ich, glaube ich, lange Zeit einfach mitgelebt. Ich habe ganz lange für ein Auto gespart, zum Beispiel als ich 18 war. Das war mega wichtig. Das sind so Dinge, die, ich würde sagen, Werte, die von außen, von Familie und Familienmitgliedern mir bisschen auferzogen wurden. Ich weiß nicht, ob ich diesen inneren Kompass dann im Laufe der Zeit entwickelt habe, aber der kam dann auf jeden Fall irgendwann und dann vor allen Dingen mit Abstand zu dieser Familie. Ich habe in Frankfurt gewohnt, nicht mehr in Paderborn. Da hat sich dieser Clash ein bisschen deutlicher gezeigt. Also diese Seins sind ein bisschen deutlicher aufeinander geprallt, glaube ich.
Bist du gläubig aufgewachsen?
Also von meinem Vater die Seite, die sind baptistisch erzogen. Mhm. Von meiner Mutter, die sagt, ist auch gläubig, aber ich bin selber nicht gläubig.
Okay.
Also ich glaube jetzt nicht daran, dass irgendwie eine größere Macht da draußen ist oder sowas. Ich habe schon mir sehr oft versucht, an sowas zu glauben, vor allen Dingen in so Situationen, wo Menschen gestorben sind oder sowas. Ich glaube, da gibt einem das ganz viel Halt, aber es geht einfach nicht mit meinem Logikgehirn zusammen.
Ich habe letztens Gerald Hüther gefragt in diesem Podcast, ob er gläubig ist. Und ein bisschen dann darüber gesprochen und er sagte dann, ja, es gibt, also jeder glaubt. Also selbst die, die sagen, ich glaube an nichts, ist ja auch ein Glaube, weil selbst die, die sagen, ich glaube an einen Gott, können das nicht beweisen. Und auch die, die sagen, es gibt nichts, Leben nach dem Tod existiert nicht, können das ja wiederum auch nicht beweisen. Also ist in dem Sinn jeder ein Gläubiger, sagte er.
Kann man so interpretieren, ja. Ich muss auch betonen, ich finde zum Beispiel die die ganze Logik, dass aus diesen, aus Geschichten, aus den biblischen Geschichten ganz viele moralische Gesetze abgeleitet worden, sehr gut und nützlich. Es ging ja damals nicht anders. Es gab ja kein Fernsehen. Du musstest quasi über das, was da geschrieben wurde, Moral vermitteln, musstest vermitteln, was ist richtig, was ist falsch. Ich glaube, das ist teilweise sehr gut. Und auch wenn man einzelne Sätze der Bibel missinterpretieren kann, glaube ich, kann man einzelne Kapitel mit geringerer Wahrscheinlichkeit nur missinterpretieren und die ganze Bibel als Gesamtwerk noch mit geringerer Wahrscheinlichkeit missinterpretieren. Ich glaube, da ist schon sehr viel Gutes und sehr viel gute Vermittlung hinter. Also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt den christlichen Glauben und die Bibel anguckt zum Beispiel. Also es hat alles seinen Platz. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt Atheist bin, ist das irgendwie Quatsch oder sowas. Ich glaube, es hat sehr viel Sinn und anders geht's auch, glaube ich, ging es damals gar nicht als über Geschichten.
Jetzt hast du eben erzählt, dass du in diesem Urlaub warst und dieses Gefühl immer stärker wurde, das ist nicht meins, da passe ich nicht hin. Wie ging es denn dann weiter?
Ich habe das Studium abgesagt. Mehr oder weniger habe den beiden Kollegen, mit denen ich da zusammen war, gesagt, dass ich nicht wiederkomme.
Und wie haben die reagiert?
Also geschockt. Ich habe zwei relativ lange Mails bekommen. Es war so ein Programm, wo irgendwie deutschlandweit gab es genau drei Leute von jeder größeren Bank, die das gemacht haben quasi. Und die anderen beiden waren mit mir in diesem Programm. Und die haben zumindest den Eindruck gehabt, dass ich da drin aufgehe oder das toll finde oder so. Und von daher war es nicht so wirklich verständlich für die beiden. Danach habe ich in Paderborn weiter studiert, BWL studiert mit Sprachen zusammen, also International Business Studies hieß das. Genau, bin dann tatsächlich wieder in so einer ähnlichen Richtung gerutscht. Also dann ging es Richtung Wirtschaftsprüfung im Laufe der Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann meine Erkenntnis so super toll umgesetzt hätte, sondern ich war schon so ein bisschen in diesem Genre drin. Ich habe am Anfang noch gedacht von meinem Studium, okay, dann gehe ich irgendwie in die oder die Richtung, aber dann bin ich wieder in etwas gerutscht, was mir auch nicht unbedingt gefallen hat.
Woran hat das gelegen?
Würde ich dir sehr gerne begründen. Auch wieder viel Umfeld vielleicht. Bin wieder da gelandet in Paderborn eigentlich, wo ich vorher Abstand zu hatte. Hab mich so ein bisschen die Identität angenommen von dem Studium Spaß macht. Und ich kann mich auch für sehr viele Dinge sehr gut interessieren. Und es hat sich dann einfach so durchgezogen. Also ich habe dieses sich Zeit nehmen, um zu hinterfragen, ja, war einfach in meinem Gefühl etwas, was ich mir nicht nochmal erlauben kann, weil ich das schon mal gemacht habe. Das war schon so ein bisschen in meiner Familie auch so eine Art von Failure einfach. Und das hat auch einfach nochmal Druck kreiert und quasi nochmal jetzt was anfangen zu studieren und dann nochmal wechseln, war der Druck einfach von außen auch zu groß, zumindest zu der Zeit, um irgendwie eine andere Entscheidung zu treffen, noch ganz was anderes zu studieren oder so. Oder überhaupt ganz outside of the box zu denken und irgendwie was anderes als Studium zu machen. Das war einfach nicht in meinem, war einfach nicht drin in meiner Welt.
Die Frage hätte ich jetzt als nächstes gestellt. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du denen gesagt hast, ja, übrigens hier Frankfurt School of Finance, super, aber ohne mich?
Ich glaube, bei solchen Dingen sind auch viel wichtiger solche Dinge wie Körperhaltung und Gestiken, Mimiken als Worte. In Worten war das durchaus unterstützend, aber es gibt ja auch immer Subtext und so weiter. Und ich glaube, das war für alle so ein bisschen nicht so positiv eingestuft auf jeden Fall.
Wie bist du damit umgegangen, für dich persönlich? Also so in diesen Momenten, wo wir abends ins Bett gehen, das Licht ausmachen und das, wie es sich dann anfühlt. Wie bist du damit umgegangen?
Ich bin ein Mensch, der sehr gut in der Zukunft leben kann und quasi dann ins Bett geht und stundenlang oder minutenlang einfach an irgendwelche Sachen in der Zukunft denkt, an diese Sachen, wenn ich da aber das und das habe, dann ändert sich das. Wenn ich jetzt aber den Bachelor habe, dann mache ich aber den und den Job und dann wird das und das gut. Und ich glaube, da habe ich mich sehr stark drauf gestützt, auf jeden Fall gedanklich. Ja.
Du warst in Paderborn braver Business-Student. Wann kam dann Kambodscha? Nur für so eine zeitliche Einordnung?
Müssen wir jetzt ein bisschen vorspulen, glaube ich.
Ah, okay.
Kambodscha kam, also das war der Bachelor. Ne?
Okay.
Kambodscha kam im Master dann. Ich war im Masterstudium, war ich ein halbes Jahr in Bangkok.
Mhm. Master auch in Paderborn?
Genau, in Paderborn, okay. Und habe da ein Auslandssemester in Bangkok gemacht. Hat mir dann so gut gefallen, einfach, weil Bangkok eine wunderschöne, kulturreiche, facettenreiche Stadt ist, die man wirklich lieben lernen kann, wenn man da länger sich auch drauf einlässt, dass ich noch ein Auslandssemester drangehangen habe quasi. Also war dann fast ein volles Jahr da und ziemlich zum Ende der Zeit, hab ich immer wieder von außen auch Stimmen gehört, reiß doch mal alleine, hast du noch nie gemacht, du bist immer nur mit Kollegen und sonst was. Hab ich gedacht, okay, ich muss mich mal auf die Erfahrung einlassen, bin dann alleine kurz vorm Ende, eine Woche quasi vorm Ende von diesem einem Jahr nach Vietnam gereist, dann mit dem Schiff rüber nach Kambodscha und habe dann jemanden getroffen da, der in dem Hostel war, wo ich auch ankommen sollte. Und er meinte irgendwie, was machst du jetzt? Habe ich gesagt, ich will an diese Aussichtsplattform da fahren. Hat er gesagt, nee, komm, ich fahre mit. Ich wollte sowieso jetzt auf dem Roller fahren. Und dann sind wir quasi losgefahren, auf dem Weg noch schnell Chips geholt. Und dann meinte er, fahr mal du vor, weil du fährst irgendwie gerade zu schnell. Und dann mehr oder weniger ein oder zwei Minuten später hat es dann Rums gemacht von hinten. Er ist ungefähr mit 70 km/h von hinten in mich reingefahren. Ich habe im gleichen Moment gebremst. Das heißt, das war wie so eine Scherenwirkung. Ich nach hinten, er nach vorne. Und hat mir dann quasi das Bein weggerissen. Und er war geschockt wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, was da in ihm vorging. War geschockt und ist weggefahren einfach. Und mehr oder weniger lag ich dann da mitten im Nirgendwo.
Wie der, mit dem du losgefahren bist, ist das gewesen?
Genau.
Wahnsinn. Wo kam der her?
Aus Kanada. Genau. Und das habe ich noch nirgendwo schriftlich erzählt, dass das der war. Nee, das ist...
Das habe ich noch, ja, ich meine, ich habe ja sowieso, haben wir schon eben drüber gesprochen, da wollen wir ja noch unbedingt drüber sprechen, warum man so wenig über dich findet, was ich sehr schade finde. Aber das habe ich tatsächlich nicht gewusst, weil das, finde ich, ist nochmal eine Dimension, auch es ist total unfair, das irgendwie zu vergleichen, solche Situationen. Aber ich finde, das ist noch krasser, als wenn da jetzt jemand Fremdes einen Unfall gebaut oder in dich reingefahren wäre und abgehauen wäre, weil das war jemand, mit dem du unterwegs warst.
Auf jeden Fall, das war zu dem Zeitpunkt auch sehr schwer für mich zuzuordnen. Ich konnte es nicht, ich konnte es auch nicht so richtig verstehen, aber solche Dinge passieren halt im Leben. Ich habe den auch danach tatsächlich nie wieder gesehen. Ich habe ein Foto von ihm gemacht, weil er kam noch in mein Hostel mit. Ich habe quasi sein Gesicht auch noch und so weiter. Hab mir da jetzt gedacht, das lohnt sich das nicht irgendwie nachzuverfolgen oder irgendwie zu verstehen, was er da...
Du hast ihn danach nochmal gesehen?
Nee, nicht nochmal gesehen. Ich habe dann, was ich danach gehört habe, das hat mir jemand erzählt, der mich auch da gerettet hat, der hat mir erzählt, dass eine Person mit lockigen Haaren und einer Käppi und hat genau den Typen einfach beschrieben, ins Krankenhaus kam und vor meinem Zimmer länger gewartet hat und dann wieder abgehauen ist. Das wurde mir später nur erzählt quasi. Das heißt, er war anscheinend da und aber wir haben uns jetzt nie gesehen. Boah. Also, ne? Also,
ja. Ist ja filmreif.
So viel dazu. Wo sind wir jetzt? Du musst mir sagen, in welchem Detail gerade ich erzählen soll. Ich bin gerade sehr detailliert. Ich kann auch das Ganze grober erzählen.
Lass uns gerne ins Detail gehen. Und ich glaube auch, dass das im Sinne unserer Zuhörer ist. Ihr seid gemeinsam unterwegs und da gibt es irgendwie dieses Missverständnis. Er fährt dich da halb über den Haufen. Mhm. Und du realisierst, oder das wäre nämlich meine Frage, inwiefern ist dir das klar gewesen, was da gerade passiert?
Also es war mir relativ klar, weil einfach niemand drumherum war. Es konnte nur er gewesen sein.
Okay.
Also da war jetzt nicht irgendwie, waren nicht 10 Roller und er hätte das gewesen sein können, da war einfach nur er. Ich bin irgendwie durch die Luft geflogen und bin halt gelandet. Er ist aufgestanden, er hat mich schockiert angeguckt. Er hat mit der, ich weiß nicht, ob du beim Roller diese kleinen Klappen kennst, die man so ausklappen kann, wo man quasi hinten als Beifahrer Fuß drauf hauen kann. Ich glaube, mit dem, das ist die Vermutung, zumindest ist er quasi durch mein linkes Bein gerissen, hat quasi das gesamte Bein aufgerissen. Und das Bein lag halt offen da, er hat das gesehen. Ich glaube, er war geschockt einfach davon. Also ich habe da irgendwo auch irgendeine Form von Verständnis habe ich dafür schon, weil das sah echt wirklich extrem aus quasi. Das ganze Bein lag offen und er hat sich wahrscheinlich die Schuld zugeordnet und ist einfach aus Schock geflohen. Oder so, dann lag ich da relativ lange, dann kamen irgendwann Einheimische an, die sind tatsächlich angefangen, mit dem Handy mich aufzunehmen und also du musst dich auch in die Leute hineinversetzen. Diese Wunde sah einfach sehr krass aus. Das war einfach ein offenes Bein bis zum Knochen offen und das Blut spritzte und so weiter. Oh Gott. Und Ich stand drumherum, keiner hat sich getraut, irgendwas anzufassen. Und irgendwann, ich glaube, so nach 20 Minuten oder so, kam die Polizei dann an. Und das war auch krass. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe das ehrlich gesagt lange nicht mehr erzählt. Bei mir kommen gerade so ein bisschen Emotionen hoch. Kam die Polizei an quasi da und die haben neben mir gesprochen, mit ihren Walkie-Talkies gequatscht da und haben mich auch ignoriert, mehr oder weniger. Ich habe da geschrien und gesagt, ey komm, ich gebe euch Geld. Ich hatte, glaube ich, $200 oder so umgerechnet in meinem Roller drin und die sind einfach wieder abgehauen. Das heißt, dann war ich da quasi mit den, ist halt Kambodscha, ne? Da war jetzt der Völkermord vor 20 Jahren und so weiter. Das kann man sich nicht vorstellen, wie anders das da auf dem Land ist. Ne? Das war auch irgendwo auf dem Land jetzt nicht, in der Stadt. Die sind abgehauen und dann kam, kurze Zeit danach kam von hinten jemand, hat mich hochgehoben, hat gesagt, hi, I'm Duck. Das war so ein Australier, der zum Glück auch Sanitäter war, hat dann so eine Lake über mein Bein gelegt, quasi, das war da schon so Fliegen am Sammeln sich waren. Ich konnte das Bein nicht bewegen, ne, weil es quasi ab dem Becken abwärts taub war quasi alles. Und hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und
der war zufällig Sanitäter?
Genau, der war zufällig Sanitäter. Er ist da lang gefahren und ja, das irgendwie gesehen und mich dann da ein bisschen weggezogen, dann bin ich noch auf irgend so ein Tuk-Tuk gezogen und den halben Rücken aufgerissen und die Story geht noch ewig weiter. Also die Umstände werden noch absurder eigentlich, als ich jetzt schon erzähle. Ich gehe, glaube ich, zu sehr ins
Alles gut, nee, alles gut.
Zu sehr ins Detail gerade. Naja, auf jeden Fall war ich dann da eine Woche. Die mussten dann sogar aus einer Stadt, die 2 Stunden entfernt war, einen Helikopter fliegen, damit überhaupt die das Bein reparieren konnten, also schließen konnten, weil es quasi gar kein Krankenhaus da gab, wo die das irgendwie hätten machen können. Also es gab ein Krankenhaus, aber mit ganz rudimentärer Ausstattung. Da war auch nur ein Deutscher, den sie auch irgendwie einholen mussten. Und dann haben sie den Helikopter eingeflogen, der hat dann die Wunde geschlossen, mehr oder weniger. Aber mehr als die Wunde schließen konnten sie auch nicht machen, weil die einfach die medizinischen Mittel nicht hatten. Das heißt, ich musste quasi mehr oder weniger nur abwarten, bis ich nach Deutschland kann, damit sie diese Wunde schließen können, damit ich das Bein erhalten kann. Und war dann da diese eine Woche unter starkem Drogeneinfluss auf jeden Fall. Die mussten mir viel Morphium verabreichen quasi, damit du die Schmerzen aushältst. Bin dann nach Deutschland gekommen und meine Vermutung war eigentlich die ganze Zeit, okay, Deutschland, die machen das einfach locker, ne, medizinische Mittel und so weiter und bin dann in Deutschland angekommen und dann war das mehr oder weniger immer so wieder der Rhythmus, dass ich eine Woche eine OP hatte und die gesagt haben, ey, das ist immer noch, das ist infiziert, das Bein, und wir kriegen das irgendwie nicht hin, dann haben sie wieder mehr Fleisch rausgeschnitten, nächste Woche wieder dasselbe versucht und so ging das relativ lange, bis ich irgendwann mir gesagt wurde, dass ich wahrscheinlich das Bein ab muss und dann bin ich in ein anderes Krankenhaus, long story short, auf jeden Fall im Ende konnte ich das Bein behalten, aber im Laufe der Zeit ging es mir halt echt scheiße. Also weil, ich meine, ich weiß, es gibt schlimme Dinge und so weiter, aber das war für mich in dem Moment einfach ein ziemlich schlimmes Problem. War auch noch, dass diese, das kann man sich echt nicht vorstellen, wenn man das nicht durchlebt hat, der Entzug, den man hat von diesen Schmerzmitteln, der ist ein extremes Erlebnis. Also ich habe quasi 7 Tage lang höchste Dosen an Morphium gehabt, habe dann den Flug hier hingehabt und habe alles vergessen, was in diesen 7 Tagen passiert ist. Da saßen 2 Kollegen im Zimmer und ich habe gedacht, woher wissen die denn davon? Und ich habe mit denen telefoniert und sonst was, ich wusste das überhaupt gar nicht mehr. Und habe ich im Paderborn auch stark Schmerzmittel bekommen, Oxycogon, das ist so ein Opiat, was auch stärker sogar als Morphium teilweise ist. Und das Problem ist dann immer wieder, wenn du ein bisschen das absetzt, der Entzug, das macht halt mit dir psychische Sachen, die man eigentlich nicht so kennt, wenn man aus einem normalen Leben, und ich war einfach nicht positiv gestimmt, sagen wir es mal so.
Und wie lief die erste Kontaktaufnahme? Also du verunglückst.
Oh, okay, ja,
das Duck noch, rettet dich irgendwie.
Die erste Kontaktaufnahme ist auch lustig, ja.
Wie ist das passiert?
Okay. Also ein Mitarbeiter hat ein deutscher Mitarbeiter hat quasi meine Eltern kontaktiert und meine Eltern haben mit der Krankenkasse, ich will jetzt nicht wieder einen Unternehmensnamen hier nennen, sonst ziehe ich irgendwelche Unternehmen in den Schlamm, mit der Krankenkasse telefoniert, und die Krankenkasse hat gesagt, die zahlen die OP nicht. Das geht nicht. Meine Eltern können das Geld überweisen, und das wären irgendwie, weiß nicht, 4.000 Euro gewesen. Das dauert dann halt, bis die irgendwie die OP machen. Das Bein wär halt offen gelegen. Und da musste ich quasi da, ich musste selber die ganze Zeit urinieren und aus allen Löchern sind mir mehr oder weniger Sachen rauskommen. Und ich war da quasi in meinen Fäkalien und musste dann versuchen, irgendwie mich aufzurichten und in so einem Postbankkontoauszug auf so eine Nummer zu kommen, die meiner Versicherung zugeordnet war, die ich sonst nicht gefunden hätte. Und dann hat dieser Browser noch da 10 Stunden hochgeladen. Das war ungefähr so eine Stunde, wo ich dann quasi immer wieder runter, hoch und habe versucht, diesen Kontoauszug zu suchen. Und ja, habe den dann gefunden und dann irgendwann haben die OP doch bezahlt. Und meinen Eltern habe ich quasi einfach nur grob erzählt, ich habe einen Unfall und jetzt nicht keine Details erzählt und so weiter gehabt. Und ja, das war die erste Kontaktaufnahme auf jeden Fall. Und danach war es immer so, ich musste in diesem Krankenhaus, musste ich immer in so einen... Das war auch ganz lustig. Das war so eine kleine Plattform, an die ich immer gefahren werden musste, aber die war komplett in der Sonne. Und das war so ein Bereich von 10 Quadratmeter, wo du Internet hattest. Und genau da musste ich aber in der Sonne quasi die ganze Zeit irgendwie über WhatsApp kommunizieren und war da irgendwie so halb am Schwitzen. Und ja, das war auf jeden Fall.
In welchem Jahr sind wir gerade?
4 Jahre ist es ja.
2015, ja. Ja.
Ende 2015, ja.
Ja. Okay, dann bist du in Deutschland und die Ärzte sagen, okay, wir tun hier unser Bestes, eine OP nach dem anderen. Ich glaube, in Summe waren es 12 Operationen. Mhm. Und irgendwann kriegst du die Nachricht, beziehungsweise nee, lass mich nochmal vorher woanders ansetzen, bevor du diese Nachricht bekommst, dass das Bein dran bleibt. Und dieser Gedanke oder dieses Szenario, okay, es ist sehr realistisch, dass ich mein Leben mit einem Bein jetzt bald beginnen werde. Wie war das? Wie bist du damit umgegangen? Bist du damit so BWLer-mäßig umgegangen? Hast du gesagt, okay, alles klar, was muss ich dann machen? Dann brauche ich so eine, wie nennt sich das nochmal?
Prothese, oder?
Prothese, danke. und dann mache ich halt hier und das alles. Bist du so analytisch oder was hat das mit dir gemacht?
Ich würde eher sagen, esoterisch kann man das so nennen. Ich bin eher so da rangegangen. Also erstmal im ersten Moment ist man halt geschockt auf jeden Fall, aber ich habe dann einfach irgendwann so ein bisschen daran mir gesagt für mich, ey, wenn ich daran glaube, dass das nicht abgeht, dann geht das nicht ab. Ich habe einfach alles irgendwie Erdenkliche, was man machen kann, gemacht. Goji-Bären gegessen für die Regeneration und jeden Tag mir von meinem Vater Zitronen mit Avocado mixen lassen und einfach mich so penibel gesund, okay, dann ist es schon wieder doch ein bisschen BWLer-mäßig vielleicht, einfach versucht, alles dafür zu tun, was ich irgendwie machen kann. Dieser kleine Mini-Prozentteil, der in meiner Macht steht, der nämlich zumindest versucht zu bewegen dafür, dass das Bein irgendwie dran bleibt. Sehr viel auch gelesen einfach in der Zeit. Und das war auch genau die Zeit, wo ich auf die Methoden gestoßen bin, mehr oder weniger im 6-Minuten-Tag auch gelandet sind. Ne? Dankbarkeit war für mich vorher einfach irgendwas, okay, deine Oma sagt dir, sag mal Danke oder so. Ne? Das ist so sehr, ich habe da gar nicht eine Vorstellung davon gehabt, dass da ein Konzept, dass da Forschung, Wissenschaft hinter ist und so weiter. Und bin dann einfach angefangen, das ist eine ganz kleine Sache, einfach angefangen, mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Und dann bin ich irgendwann, habe ich so ein bisschen gemerkt, ey, dass diese kleinen Sachen im Krankenhausalltag einfach mir Freude geben. Da war zum Beispiel eine Krankenschwester, die immer einen lustigen Spruch gemacht hat. Da war eine Putzfrau, so eine Afrikanerin, die konnte kaum vernünftig Deutsch sprechen, aber hat mir nach Feierabend 2-3 Mal irgendwie selbstgemachte Bananen mitgebracht und irgendwelche letzten Euro ausgegeben, um mir da Sachen zu bringen. Also ich habe quasi so ein bisschen den Fokus geschiftet, was mir relativ schwer fiel wegen diesen Schmerzmedikamenten auch. Die haben so ein bisschen mein normales Naturell nochmal ins Negative gezogen, so ein bisschen. Aber von diesen Methoden kam man dann immer mehr im Laufe der Zeit. Ja, was auch noch dazu kam, zu dem Zeitpunkt 2, ich wurde vorher noch nie eigentlich mit dem Thema Tod konfrontiert in meinem Leben. Mhm. Alle meine engsten Verwandten sind bis dahin am Leben gewesen. Und genau zu diesem Zeitpunkt auch sind 2 meiner Ängsten gestorben. Mein Opa ist gestorben. Also nee, erstmal mein Onkel relativ unerwartet im Alter von 40 Jahren und dann 2 Monate später mein Onkel. Und dann hat meine Oma quasi noch mitbekommen, wie ich diese Phase hatte. Und das war einfach, sie hat halt gesehen, dass ich mental gar nicht dabei bin. Und das war schrecklich für mich auch. Ich konnte das irgendwie nicht so richtig kontrollieren. Und das war eigentlich für mich so, puh, du musst irgendwas ändern. Das war so, ich war in dem Modus, find jetzt mal irgendwas, reiß dich mal zusammen, das geht so nicht einfach. Ne? Und ja, dann bin ich auf ganz viele verschiedene Dinge gestoßen, die letztlich dann auch im Buch gelandet sind.
Duck hieß der, ne, der dich da gefunden hat. Seid ihr irgendwie in Kontakt geblieben oder so?
Ja, ich habe ihm, schicke ihm zu Weihnachten immer so einen irischen Whisky, weil er gesagt hat, dass er irischen Whisky mag und so eine Karte und bedanke mich quasi jedes Jahr einmal, seitdem er das gemacht hat. Der wollte in Deutschland sogar mal vorbeikommen, der ist ja Rentner schon und ist durch Europa gereist, haben wir es irgendwie nicht geschafft, da wo er durch Europa gereist ist. Aber ja, wir stehen auf jeden Fall im Kontakt über Facebook und schreiben relativ sporadisch. Er kriegt zumindest immer ein Geschenk von mir zu Weihnachten.
Wenn jetzt, auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht ein bisschen unpassend ist, angenommen, es würde jetzt hier der Kanadier in diesen Raum kommen. Was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihn fragen? Wie würdest du reagieren?
Boah, Mann. Also siehst du jetzt, mir kommen gerade Tränen, wo du das sagst. Also ein bisschen. Ich würde sie nur umarmen, glaube ich. Also, boah. Das ist mir jetzt unerwartet. Ja, glaube ich, würde sie nur umarmen einfach.
Das finde ich, ist eine Wahnsinnsantwort. Wie schaffst du das? Wie gelingt dir das? Oder wie ist es dir gelungen, da jetzt kein Groll, kein Hass mitzunehmen über die Jahre, sondern dass du jetzt sagen kannst, ich würde den umarmen?
Ach, sorry, ich habe die Frage falsch verstanden, glaube ich. Ich habe die Frage falsch verstanden. Ich habe gedacht, Duck meinst du?
Nee, ich sprach vom Kanadier, aber
okay, dann umso schöner, wenn vorbeigeredet. Okay, da war die Reaktion gerade, wow, das war jetzt, ich habe Duck verstanden, war noch mental bei Duck und habe mir vorgestellt, wie er jetzt hinkommt. Nicht der Kanadier. Okay, das können wir auch nochmal durchspielen. Da wäre die Reaktion ein bisschen anders.
Okay.
Ach so, ich würde ihn, glaube ich, einfach fragen. Ich habe da ehrlich gesagt, kann ich dir ganz offen sagen, gar keinen Groll mit der Sache. Ich habe da irgendwo Verständnis mit der Situation. Solche Dinge passieren im Leben. Und wer weiß, vielleicht könnte mir immer auch sowas passieren. Ich glaube es nicht, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat manchmal, ich weiß nicht, was er am Tag davor, was ihm passiert ist, was seine Umstände waren zu dem Zeitpunkt. Ich würde ihn einfach nur fragen, warum, das wäre für mich interessant zu wissen. Warum, wie genau ist es entstanden? Warum bist du so ungebremst reingefahren? Was war da? Hast du einfach abgeschaltet? Ist irgendwie dein, hast du komplett deine Gedanken verloren? Oder was war los einfach? Das hätte mich einfach viel eher so interessiert, aber jetzt viel mehr darüber hinaus auch nicht. Ich glaube, seine Antwort würde gar nicht viel darüber ändern, wie ich darüber denke, glaube ich. Mhm.
Dann macht, auch wenn das wahrscheinlich auch total blöd klingt, die Reaktion natürlich ein bisschen mehr Sinn, ne? Dass du unheimlich berührt bist oder berührt wärst, wenn die Person kommt, zu die ja schon so ein bisschen wie so ein
Lebensretter oder so? Retter auf jeden Fall
zumindest. Wie nennt sich das nochmal? Engel hier? Schutzengel. Mhm. Schon so ein bisschen so die Rolle spielt eines Schutzengels in dem Moment, weil was wäre, wenn er nicht da gewesen wäre? Wie lange hätte es noch gedauert?
Habe ich schon oft überlegt, was dann gewesen wäre. Ich weiß nicht.
Umso faszinierender finde ich, dass du sagst, ich glaube an nichts. Bist du da nicht an so einem Punkt, wo du sagst, okay, irgendwie gibt es hier etwas, was sowas möglicherweise auch beeinflusst?
Würde ich gerne. Also ich würde das unglaublich gerne. Ich habe zum Beispiel auch einen Autounfall gehabt in meiner Jugend, wo quasi, ich weiß nicht, ob du diese türkischen Augen kennst, die quasi vor Neid schützen sollen.
Nee, die kenne ich nicht.
Im türkischen Glauben relativ fest verankert. Habe ich damals von meiner Ex-Freundin gehabt. Und genau dieses Ding ist abgefallen, als ich diesen Unfall gemacht habe vom Schlüsselbund, was eigentlich auch irgendwie mega unwahrscheinlich ist. Das fällt normalerweise gar nicht ab. Nichts fällt vom Schlüsselbund ab. Das geht nicht. Das Ding ist irgendwie abgefallen. Also ich habe schon solche Ereignisse gehabt, aber ich glaube, mein Gehirn ist da einfach zu logisch. Oder das ist für mich zu sehr Kategorie Zufall, als ich da an etwas Höheres glaube.
Und genau, also dann, also ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich dann dem Menschen begegne, der das Ganze ja verursacht hat. Die Frage, die ich mir dann auch stelle, ist, wenn ich so reagiert hätte wie er, dann wäre abgehauen. Und ey, ganz ehrlich, Kurzschluss, was auch immer, wie du richtigerweise sagst, was in aller Welt ist in seinem Leben los, ich weiß es ja nicht. Mhm. Und dann frage ich mich, okay, wie hätte ich dann reagiert? Weil dann finde ich es umso krasser, dass er ja anscheinend da war im Krankenhaus und dann sozusagen ein zweites Mal abgehauen ist.
So habe ich es bisher ehrlich gesagt noch nie gesehen. Habe ich ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Also ich muss dir sagen, da ist...
Ich glaube, das ist auch besser, weil es gibt ja keine Antwort. Das ist ja luftleerer, hypothetischer Bla-Bla-Raum.
Sehe ich ähnlich, ja.
Der glaube ich nicht, und um da vielleicht auch den Link zum 6-Minuten-Tagebuch zu finden, der nicht unbedingt positiv ist. Das sind ja keine positiven Gedanken.
Denke ich auch. Vor allem, ich kann es nicht beeinflussen.
Genau, ganz genau. Was du beeinflussen konntest, das hast du ja durch diese dunkle Zeit gelernt. Hast irgendwie festgestellt, also okay, Moment, das, was ich hier so mache und das, was ich hier so im Internet finde, du warst da ja auch inspiriert durch Dinge, die du im Internet gefunden hast. Und hast dann gemerkt, okay, oder hast begonnen, dir Routinen einzurichten, mhm. auch wenn das jetzt sehr technisch klingt. Ja. Für die Menschen, die uns zuhören, die das 6-Minuten-Tagebuch jetzt nicht kennen, mhm. was ist das denn? Wie funktioniert das?
Also es ist erstmal ein Tageskonzept. Der Kern ist das Tageskonzept. Du benutzt es 3 Minuten morgens und 3 Minuten abends. Und im Prinzip, worum es da geht, auf ganz abstrakter Ebene, ist quasi, du findest heraus, was dich glücklich macht und baust Routinen auf oder Gewohnheiten auf, mit denen du mehr davon in dein Leben bringst. Und es klingt so ein bisschen floskelmäßig, aber wenn man tiefer reingeht, ist es gar nicht so floskelmäßig. Vor allem in dieser Punkt, du findest heraus, was dich glücklich macht, ist, glaube ich, was sehr gut in unserem Gespräch auch deutlich geworden, dass ich da ganz, ganz lange Zeit vorbeigelaufen bin an meinen eigenen Werten eigentlich. Und das liegt ja auch, hat man ganz schön gesehen, auch mit der Tunesien-Geschichte, das war Zeit zum Innehalten. Als die da war, als ich mich der geöffnet habe, haben sich ganz andere Dinge ergeben als ohne diese Zeit. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit noch viel extremer. Ne? Wir wachsen auf, du gehst durch deine Kindheit und du hast ganz viele Ereignisse, die du irgendwie einordnest oder verarbeitest, oder du hast auch ganz viele Ereignisse, die du gar nicht verarbeitest und wo es eigentlich Sinn machen würde, sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen. Und das sehe ich so ein bisschen an wie so eine Mailbox. Ne, du hast quasi jedes dieser Ereignisse, das du nicht verarbeitet hast, das ist ein Problem, das ungelöst ist, wie so eine Mailbox in diesem, einem Mail in dieser Mailbox. Und die Mailbox wird immer größer und immer größer und immer größer. Und das vermischt sich irgendwann so, dass du so einen riesigen Mailbox-Ordner hast mit 1000 Mails, die eingegangen sind, die du alle nicht verarbeitet hast. Es geht gar nicht darum, dass du direkt ein Problem dafür findest, sondern dass du die reflektierst und dir darüber Gedanken machst. Ne, dass du eine Mail nach der anderen öffnest und guckst, okay, so tick ich. So verstehe ich mich, so war das, deswegen war das so und so. Und deswegen ist dieses Thema Selbstreflexion ein ganz großes Thema, auch im 6-Minuten-Tagebuch, dass du dir quasi die Zeit nimmst und einfach über dich nachdenkst, über deine Prioritäten nachdenkst, über Dinge, die dir wichtig sind, nachdenkst, um einfach diese Schlussfolgerungen zu machen, die du nicht machen kannst, wenn du gefärbt bist von dem Ganzen. Genau, und unsere Generation, wir sind genau diese Generation, die diesen Übergang noch mitbekommt. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, mit diesem Informationsüberfluss. Ne? Ich glaube, eine Generation nach uns, die wird das schon besser können als wir, aber wir sind komplett überfordert. Ne? Also von allen Seiten kommt irgendwas, das musst du, da ist Social Media, alle sind erfolgreich, happy life, happy wife, und man weiß gar nicht, alle sind so mega happy und man selber will irgendwie da was und da was. Und ich glaube, deswegen ist dieses Selbstreflexionsthema so wichtig. Also dieser erste Part, wir helfen dir dabei, herauszufinden, was dich glücklich macht. Der zweite Part, Gewohnheiten aufzubauen, mit denen du mehr davon in dein Leben holst, ist deswegen so wichtig, finde ich, weil auch genau in dieser Zeit, in der wir sind, Informationsüberfluss und so weiter, haben wir halt relativ wenig Zeit. Wir wollen schnelle Lösungen haben. Wir haben halt versucht, genau mit dem Buch eine schnelle Lösung einfach zu geben, quasi, die trotzdem einen langfristigen Effekt hat. Ja, das heißt, wir haben rausfiltriert, okay, was ist diese komplexe Forschung, was es da alles gibt, wie kann man das möglichst leicht machen, was sind die Methoden, wo du die Gewohnheiten, wo du mit kleinem Aufwand einen großen Effekt hast, sowas zum Beispiel wie Dankbarkeit einfach. Es kostet nichts, diese paar Einträge zu machen, aber es gibt so starke Forschung, die belegt, dass das so radikale Effekte auf deine Gesundheit hat und auf dein Wohlbefinden und all sowas. Und deswegen sind diese 3 Minuten morgens und diese 3 Minuten abends vollgepackt mit Fragen, die quasi diesen wissenschaftlichen Fundus aufgreifen einfach und dir in dieser einen Frage diese Methode quasi tagtäglich herantragen. Ja, das heißt quasi so ein bisschen, es klingt im ersten Moment wie so eine Slim-Fast-Lösung, ne, wie so eine Kurzlösung, aber es ist eigentlich eine kleine Gewohnheit, die sich durch dein Leben trägt. Sowas wie Dankbarkeit, es bleibt ja nicht nur bei Dankbarkeit. Du schreibst dir morgen auf, wofür du dankbar bist, und dein ganzer Fokus richtet sich auf andere Dinge. Du siehst andere Möglichkeiten im Laufe des Tages. Ne? Ein anderes gutes Beispiel dafür ist diese Frage abends im 6-Minuten-Tagebuch. Was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Das war damals so, wo mir alle gesagt haben, hey, das ist doch Quatsch, das ist Persönlichkeitsentwicklung, ist auf mich selbst bezogen und so weiter. Da gibt es aber auch ganz feste Studien und einfach die nachweisen, dass der Dopaminausschuss, der Glückseffekt, den du hast, wenn du anderen Leuten etwas gibst, ist viel höher, viel nachhaltiger, als wenn du selber für dich was Gutes tust. Ne? Wenn du das begründest und nur diese eine Frage am Tag gibst, hast du halt auch wieder diesen Effekt. Du hast eine ganz kleine Gewohnheit, egal was es ist, jemanden anlächeln oder sonst was, zieht sich durch deinen Tag durch. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was sich durch 6-Minuten-Tag auch durchzieht. Kleine Gewohnheiten mit großem Effekt, die sich aber auch durch dein Leben ziehen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Schlüsselgewohnheiten schon mal gehört hast. Mhm. Charles Duhigg hat ihn ja geprägt quasi, dass nicht jede Gewohnheit gleich ist. Ne? Du kannst dir eine Gewohnheit so ein bisschen vorstellen wie so ein Bankkonto. Und das eine Bankkonto hat halt hohe Zinsen und das andere hat nicht so hohe Zinsen. Mhm. Und wir haben quasi die Gewohnheiten rausgenommen, die höchsten Zinsen haben und dadurch auch den höchsten Zinseszinseffekt quasi und sich dann mehr oder weniger auch viel, viel stärker auf den Rest des Lebens ausprägen. Ne? Genauso was wie anderen was Gutes tun. Du fängst an, morgens zu lächeln, ne, zu irgendjemandem. Das machst du im Laufe des Tages. Und auf einmal hast du aus dieser kleinen Gewohnheit zu lächeln oder jedem einen Tag was Gutes zu tun, entwickeln sich irgendwie im Laufe des Lebens starke Beziehungen oder ein ganzes Netzwerk an starken Beziehungen durch eine so eine kleine Gewohnheit. Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass diese kleinen, wenn du die Hemmschwelle klein hältst, du nachhaltigere Lösungen bekommst, die durch dein Leben schwimmen, so ein bisschen, die dein Leben bedecken mit so einem Netz an positiven Gewohnheiten, dass das ein viel nachhaltigerer Ansatz ist als dieses radikal jetzt alles ändern heute. So ein bisschen nicht diese Slim-Fast-Diät, nicht die radikale Ernährungsumstellung, sondern eine Ernährungsumstellung, die du graduell aufrechterhalten kannst. Ja.
Jetzt, wo du das so erzählst, bist du ja quasi sowas wie, also ich erinnere mich an die Broker in Berufsperspektive und diese gesamte Finance-Geschichte. Mhm. Du bist ja jetzt sowas wie so ein Investmentbanker für Persönlichkeitsentwicklung, wenn du davon sprichst, dass die Gewohnheiten auf unterschiedlichen Konten liegen und Zinseszinseffekt und da kommt auch ganz viel von früher wieder vor.
Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man aus verschiedenen Bereichen da was einbringen kann. Ich glaube, immer wenn man aus verschiedenen Bereichen was einbringen kann, können auch neue Konzepte entstehen und neue Ideen. Und ja, ich glaube, das ist eine wertvolle Sache. Genau sowas. Also
wenn du nur eine Frage rausnehmen müsstest, welche wäre das aus dem Buch?
Eine morgens und eine abends oder?
Gerne eine morgens und eine abends, ja.
Dann würde ich sagen, die eine Frage ist, so mache ich meinen heutigen Tag wunderbar. Das hat so einen leichten Planungscharakter. Das ist die Frage einer Morgenroutine. Also so sorge ich heute selbst mit meinen Taten für einen guten Tag. Und abends die Frage, die ich mir stellen würde, wäre tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Mhm. Klingt ganz mega simpel, ist auch dann wiederum gar nichts Neues, weil die neuen Aspekte bleiben jetzt nicht übrig. Aber genau das würde ich sagen, weil das sind, glaube ich, die dann den größten Effekt haben und auch am allgemeinsten sind.
Was ist denn beim Thema Dankbarkeit ein besonders weit verbreiteter schlechter Ratschlag?
Ich glaube, dieses Thema Listen wird oft assoziiert mit Dankbarkeit. Wenn man auch zum Beispiel im 6-Minuten-Tagebuch hast du drei Punkte und viele Leute denken einfach, die müssen sie runterrattern und dann wird das irgendwie repetitiv oder sonst was. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass du diese Dankbarkeit fühlen musst, damit sie quasi einen Effekt hat. Also Dr. Rick Hansen, das ist so ein Neuropsychologe, ich sag immer so, ne? Das hört sich so unhöflich an, aber ist nicht abfällig gemeint. Der hat herausgefunden, dass positive Emotionen ungefähr 10-12 Sekunden gehalten werden müssen, um ins Langzeitgedächtnis zu kommen und negative Emotionen schon nach einer Sekunde oder so ins Langzeitgedächtnis kommen. Das heißt, im Umkehrschluss, ne, wenn du Dankbarkeit aufschreibst und das ist einfach nur, okay, meine Frau und okay, das und du es nicht fühlst, hat das quasi keinen Effekt. Das habe ich im Buch sehr deutlich auch beschrieben, aber vielen Leuten geht's vorbei und ich glaube, das ist so ein kleiner Irrglaube. Du musst dieses fühlen, du musst diese Emotion haben, damit es auch einen Effekt hat. Ohne geht's nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du ja im Krankenhaus oder das ausschlaggebend war, dass du über die positive Psychologie gestolpert bist. Mhm. Und bei positiver Psychologie denke ich immer ganz schnell an The Secret.
Oh, okay.
Was hältst du von The Secret?
Ist das dieses Buch, wie heißt sie?
Das ist dieses Buch mit Affirmation und ich habe selbst nicht gelesen, nur ganz viel von gehört. Hier, du musst dir das wünschen und vorstellen und dann kommt alles, was du dir vorstellst und Happy Life und so.
Also das ist auf jeden Fall auch eine Vision von uns, die Einstellung über positive Psychologie davon ganz weit wegzurücken, weil positive Psychologie tatsächlich einfach eine sehr fundierte Forschungsrichtung ist. Das hat gar nichts zu tun mit Esoterik, ist ja ein Sprung. Martin Seligmann war ja der Pionier da in dem Bereich, neben ganz vielen anderen. Und das ist einfach handfeste Forschung, die sie da gemacht haben, Versuche, die sie durchgeführt haben und aus denen die einfach Handlungsableitungen gemacht haben. Das ist eigentlich genauso wie in jeder anderen Forschungsrichtung auch, Neuropsychologie oder Biologie oder sonst was. Also ich kann das dem überhaupt nicht zurechnen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Person an, die das schreibt, die das vermittelt, wie das übermittelt wird und so weiter. Das ist vielleicht auch wieder so ein Punkt, wo diese Schnittstelle von BWLer und in dieser Richtung den Balanceakt einigermaßen trifft, dass das nicht zu esoterisch ist, aber auch nicht zu wissenschaftlich. Also ich könnte einfach nur sagen, nein, es ist eine Forschung, die auf faktenbasiert und auf Studien basiert. Natürlich kann man Studien noch immer deuten in gewisse Richtungen, aber die positive Psychologie mit ihren Erkenntnissen ist schon eigentlich sehr, sehr eindeutig in ihren Erkenntnissen. Allein sowas wie zum Beispiel, dass Geld nicht glücklich macht. Das ist keine Binsenweisheit oder sowas, sondern das ist mit so vielen Studien belegt, wo teilweise 20.000 Leute befragt wurden über Jahrzehnte, da kann man einfach irgendwann nicht mehr groß was gegen sagen.
Ich glaube, zu einem gewissen Betrag, ne? Es gibt genau. Immer so eine Linie bei wie viel? 50, 60.000? Ich glaube,
50, 60.000 hängt halt davon ab, dass du quasi dir die Sachen kaufen musst, die irgendwie am wichtigsten für dich sind.
Ja.
Essen und so weiter. Und ich glaube, danach fällt es ganz radikal ab. Dann sind halt solche Sachen wie persönliche Beziehungen viel, viel wichtiger.
Ich meine jetzt auch, wenn du The Secret nicht gelesen hast und ich auch nicht, habe es ja eben offenbart, dann sehen uns das die Zuhörer hoffentlich nach, dass wir beide, obwohl wir das Buch nicht gelesen haben, gerade so ein wenig darüber herziehen.
Aber ja, das sollte man nicht machen.
Für mich, genau, das sollte man nicht. Aber es steht für mich halt für dieses hier, du musst dir das nur vorstellen, dann funktioniert das alles. Es gibt ja dieses Zitat von Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Mhm. Und ich wünschte, oder in meiner Welt heißt das, weil ich finde das großartig, sich Sachen vorzustellen und zu visualisieren, finde ich alles super. Aber in meiner Welt würde das Zitat heißen, if you can dream it, you still need to do it. Also mir kommt immer dieses, nur weil du dir das jetzt vorstellst und dich danach 5 Minuten gut fühlst, das ist nur die halbe Miete. Du musst auch was tun.
Genau, also ich finde, wie du jetzt gerade schon selber gesagt hast, ich finde, die schließen sich beide gar nicht aus. Ich finde, die ergänzen sich eher ganz gut. Das ist halt so, dieses Vorstellen gehört irgendwo dazu, aber du musst den Weg auch dahin gehen. Und ich glaube, beides hat irgendwo seinen Platz. Und ich könnte gar nicht sagen, dass das eine, was eher wissenschaftlich fundiert ist, als das andere so viel besser ist unbedingt. Es ist vielen Leuten nur zugänglicher. Mhm. Ich glaube, solche Techniken wie Visualisierung oder so können auch extrem stark sein. Sie sind nur nicht so leicht nachzuweisen, vielleicht wie die Effekte von Dankbarkeit. Also was du dir visualisierst, ist sehr schwer messbar. Wie genau du das machst, fühlst du das zum Beispiel? Wie willst du das messen? Da musst du auch irgendwie Gehirnaufnahmen machen? Also was ich glaube, das ist eher so der Punkt, dass dieses Visualisieren nicht so gut zugänglich ist.
Inwiefern bist du über die Lehre der Logotherapie von Viktor Frankl gestolpert? Oder über sein Leben auch?
Also bei Viktor Frankl, ich glaube, bei einem Podcast war das, habe ich von ihm das erste Mal gehört. Ich habe mich tatsächlich nicht so intensiv mit ihm beschäftigt, sondern eher grob. Das Faszinierende an ihm ist einfach nur, wie er quasi mit der Situation umgegangen ist und was er daraus gezogen hat. Und so weiter, aber da bin ich wirklich nicht, habe ich keine Kenntnisse, die irgendwie in die Tiefe gehen.
Okay. Ja, weil es ist am Ende auch ein, passt halt perfekt dazu, ne? Also dieses, dass unser ganzes Leben aus Entscheidungen besteht und ich kann mich immer so und so entscheiden, egal was passiert. Und da ist natürlich seine Lebensgeschichte besonders bewegend. Ich kann an der Stelle die Podcast-Folge 64 empfehlen, habe ich mit Professor Batthyány, seinem seinem wissenschaftlichen Erbe, auch wenn er das so niemals sagen würde, gesprochen. Oder habe auch seine Witwe im Podcast gehabt.
Oh wow.
Eleonore Frankl mit 94, die älteste Andersmacherin hier in diesem Podcast. Das
ist definitiv Manuel, ne?
Und bei dir hat das Andersmachen ja dann auch dazu geführt, dass du noch so ein paar Dinge anders, also noch ein paar andere Dinge anders gemacht hast, wie zum Beispiel, dass wir hier heute in einer Firma sitzen, bei euch in Berlin. Danke für die Gastfreundschaft. Und diese
Danke,
Firma
dass du hingekommen bist. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Und diese Firma jetzt ja nicht entstanden ist, weil du dich hingestellt hast und hast gesagt, komm, ich mache mir ja mal hier Business Modeling und was ist hier irgendwie ein cooles Konzept, sondern das Geschäft ist ja entstanden durch ein Produkt. Also es gab zuerst das Produkt. Mhm. Wie ist das passiert?
Also es gab erstmal das Buch einfach. Das Buch ist einfach sehr gut angekommen und die Rückmeldungen waren sehr schnell sehr positiv, dass ich einfach sehr schnell gespürt habe, da ist irgendwie Möglichkeit für mehr. Die einzige Möglichkeit, die ich eigentlich relativ schnell gesehen habe, war das auch ins Englische zu übersetzen, einfach weil ich auch Spaß an der englischen Sprache habe und finde, Übersetzung ist generell eine Fertigkeit, die extrem unterschätzt wird und auch mega Spaß macht einfach an sich. Genau, die englische Version übersetzt und dann kam halt von außen so ein bisschen, haben so die Kräfte auf mich eingewirkt, mehr oder weniger, die Idee entstehen zu lassen, da vielleicht einen kleinen Verlag draus zu machen und weitere Bücher rauszubringen und so weiter. Da kam eine Anfrage aus Korea, ob sie das Buch übersetzen können, dass ich die Urheberrechte daran kaufen können. Ich dachte erstmal, das wäre ein Scherz und habe es nicht ernst genommen irgendwie. Und dann kam vom Rowohlt Verlag die Anfrage und es kam irgendwie so alles aufeinander, dass ich mir irgendwie gedacht habe, okay, jetzt brauche ich irgendwie auch mal eine eigene Website und das kann ich überhaupt gar nicht, da brauche ich jemanden für und dann irgendwie Grafik fehlt mir auch und jenes und das hat sich ja mehr oder weniger organisch entwickelt. Das Buch hat so ein bisschen seinen eigenen Weg, ist seinen Weg organisch gelaufen. Also die Anfragen nach anderen Sprachen kamen immer weiter. Es lief in anderen Ländern gut und so weiter. Das hat sich mehr oder weniger organisch einfach entwickelt. Also dann kam halt die Idee, sorry, ich bin jetzt gar nicht drauf gekommen, kam halt die Idee zu sagen, okay, Your Best Self, ne, was heißt das auch, wenn der Name vielleicht nicht so raffiniert gewählt ist und man das oftmals als Urbest Self aussprechen kann leider, was zumindest nicht in angloamerikanischen Ländern der Fall ist. Aber
also für alle, die uns zuhören, geschrieben URBESTSELLF, SELF, also Your Best Self, nur mit ein wenig, ja, mit einem... Mit einer sprachlichen Finesse.
Auf jeden Fall. Beginn. Genau. Ja, dann ist halt die Marke entstanden dazu und ja, die Idee dahinter war einfach mehr von solchen Büchern noch auf den Markt zu bringen.
Genau. Ich lese dir was vor, was ich über dich gefunden habe. Mhm. Ich glaube, du hast es selbst geschrieben. Mhm. Ich schloss mein Masterstudium, wir sind jetzt nach dem Unfall. Ich schloss mein Masterstudium unter den besten 2% des Jahrgangs ab, bekam Jobangebote von renommierten Unternehmen und war, mal abgesehen von der monatelangen Reha, genau da, wo ich jahrelang hin wollte. Nämlich auf dem Weg zur BWLer-Karriere aus dem Bilderbuch. Schnell merkte ich aber, dass der Unfall meine Prioritäten ordentlich durchgerüttelt hatte. Was musste, abgesehen von dem, was du gerade erzählt hast, dass da jetzt so eine Idee war, und dass sich das irgendwie so alles ergab, weil es ergeben sich immer ganz viele Dinge, aber es braucht ja auch uns, die dazu Ja sagen. Mhm. Also wie wurde jetzt aus diesem vorgefertigten Lebenslauf dein eigener Lebenslauf?
Müsste ich jetzt wieder zurück auf die Krankenhauszeit gehen, was mir aber einfach da ganz deutlich klar geworden ist, ist diese Endlichkeit vom Leben. Mein Onkel ist ja gestorben, Opa, zwei auf jeden Fall der Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe in meinen ersten 20 Lebensjahren und diese Unfallgeschichte passiert ist und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ey, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit alles machen, was alle wollen, so, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr machen, was ich will, einfach so. Und obwohl dann, also zu dem Zeitpunkt, das haben wir auch so ein bisschen übersprungen, ich habe meine Masterarbeit geschrieben, habe ganz normal diesen Bewerbungsprozess durchgemacht, hatte auch Jobangebote von großen Unternehmen und war dann quasi vor der Wahl, okay, mache ich jetzt entweder, nehme ich diese Jobangebote an oder schreibe ich das Buch? Und ich hatte dann noch so eine kleine andere Sache. Ich habe eine Klimmzugstange überlegt zu entwickeln, weil ich da eine Möglichkeit hatte, mit einem Freund von mir zusammen das zu machen. Und dann gab es quasi die Wahl, okay, ich versuche dieses Buch zu machen, was halt eine sehr unsichere Sache war, diese Klimmzugstange zu entwickeln, diese beiden Sachen mehr oder weniger zu machen oder quasi eins der Jobangebote anzunehmen. Und da war es halt eigentlich so, dass ich weiß gar nicht, ob irgendjemand mir gesagt hat, ich soll nicht die Jobangebote annehmen, aber eigentlich so gut wie jeder hat gesagt, mach das erstmal irgendwie, ne? Dieser Rat, erstmal sicheren Hafen bauen, das kannst du alles nebenbei machen und all sowas. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, warte mal, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt, sogar wenn das jetzt scheitert, dann muss ich quasi nochmal in den Bewerbungsprozess. Dann lebe ich halt bei Mama und Papa jetzt für ein halbes Jahr, das ist absolut nicht schlimm. Also, ne? Und habe mich dann mehr oder weniger entschieden, den Weg zu gehen, der jetzt nicht fremd vorgefertigt war. Das war so der Gedankenprozess.
Ich habe immer so ein bisschen die Angst, wenn ich sowas höre, dass uns Menschen zuhören, die nicht an so einem, wie soll ich das nennen, an so einem Pass, an so einer passenden Kreuzung stehen, wo es nicht so gut reinpasst, diese Entscheidung, sondern vielleicht schon 10 Jahre weiter sind und mit einem Job sich beschäftigen, wo sie das Gefühl haben, wo sie dasselbe Gefühl haben, wo sie das Gefühl haben, das bin nicht ich, das will ich nicht, das kann ich nicht, hier bin ich nicht ich selbst. Du hast diese schöne Formulierung dafür gefunden, wo du Vollzeit du selbst sein kannst. Mhm. Und diese Menschen könnten jetzt sagen, ja gut, das ist, dann ist für mich der Zug abgefahren. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
Ist immer leicht zu sagen, ne? Weil ich jetzt keine Kinder habe und nicht in der Situation bin, deswegen kann ich mir das eigentlich nicht rausnehmen, irgendwie über die zu urteilen, aber ich würde zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sagen, es ist nie zu spät. Ich glaube, allein diese Idee, dass unsere Bildung mit 20 aufhört und wir studieren und danach nicht mehr uns weiterbilden können, die finde ich so veraltet, weil du kannst mit YouTube-Videos und irgendwelchen Kursen dich fortbilden, quasi bis du 70, 80 bist. Das heißt eigentlich dieses, ich habe jetzt meine Fortbildung oder die Bildung, die ich vorher hatte, spricht dafür nicht. Das ist meiner Meinung nach ein sehr veraltetes Modell, was eigentlich auch gar nicht mehr der Zeit aktuell entspricht. Ich glaube, man kann Jobrichtungen wechseln und es ist auch viel akzeptierter mittlerweile, das zu tun, als früher. Ich sehe das ja zum Beispiel, wie wir bei Your Best Self auch einstellen. Das ist für uns gar kein Kriterium, dass du irgendwie einen linearen Lebenslauf hattest, dass du immer da gerade ausgegangen bist. Manchmal sind genau die Leute, die mal da gucken und mal hier gucken, die spannendsten Leute und die auch die interessantesten Schlüsse ziehen. Also ich finde, ich glaube, die fortschrittlichen Unternehmen sind auch mittlerweile so weit, dass sie dich dafür nicht mehr verurteilen. Das ist ein ganz altes so ein bisschen wie dieser Mythos, dass Cholesterin so schlecht ist oder sowas. Etwas, was noch sehr lange aufrechterhalten wird, aber Unternehmen einfach nicht mehr leben. Ich glaube, man kann sehr leicht auch, vor allen Dingen auch ein bisschen modernere Unternehmen, jetzt nicht unbedingt vielleicht den traditionellsten Mittelstand oder so, da reinkommen, wenn man einfach ein Quereinsteiger ist oder sagt, ey, ich habe als Philosoph jetzt mal Lust auf Malen oder als Kindergärtnerin Lust auf, weiß ich nicht, Schwimmlehrerin oder sonst was. Also das waren jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele, aber ich glaube, der Weg ist sehr viel gehbarer, als die meisten Leute denken.
Ein anderer Gedanke, der vielleicht auch schnell bei unseren Zuhörern entstehen könnte, ist so dieser, ja gut, also ich muss mich also selbstständig machen, um mich selbst zu verwirklichen.
Würde ich auch gar nicht sagen. Also es gibt genug, wäre wieder eine ähnliche Antwort wie eben, dass ich glaube, fortschrittliche Unternehmen wissen einfach, dass es das Wichtigste ist, dass du die Stärken, die du der Mitarbeiter hast, dass du die harmonisierst mit den Unternehmenszielen so ein bisschen. Das ist das, was wir auch täglich mehr oder weniger versuchen, dass jeder Mitarbeiter irgendwie genau seine Stärken, das ist halt so ein bisschen Prozess, Iterationsprozess, du findest raus, was die Stärken sind mit der Zeit und harmonisierst halt immer mehr die Aufgaben, die Person hat mit den Stärken, und das machen, glaube ich, fortschrittliche Unternehmen. Ich glaube, du kannst dich in jedem oder in sehr, sehr vielen Jobs auch, wo du Angestellter bist, genauso erfüllen. Ich glaube, diese Differenzierung würde ich überhaupt nicht machen. Was viele Leute halt oft haben, das bekomme ich halt mit, ganz stark, Leute sehen dieses Positive, dieses Unabhängigsein und blenden sehr, sehr gerne die Nachteile aus, die das mit sich bringt, dass du derjenige bist, auch der am Sonntag auch arbeitet oder am Samstag auch arbeitet oder sonst was. Ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr lange Phase gehabt, wo ich gar nicht so achtsam im Arbeitsleben war. Einfach, und ich glaube, 2,5 Jahre lang keinen freien Tag hatte. Einfach, was jetzt nicht schlimm ist. Ich mag das, was ich mache. Ich liebe das. Das war jetzt auch nicht schlimm, es war was Schönes, aber es geht auch manchmal mit ganz viel Druck einher und mit ganz vielen Schattenseiten, und die hast du halt nicht als Angestellter. Ja, das heißt, ich finde, das ist sehr eindimensional, das eine als gut und das andere als schlecht einzustufen. Es hängt einfach von deiner Persönlichkeit ab, glaube ich. Ich glaube, ganz viele Menschen sind viel, viel besser angesiedelt als Angestellte und haben da ein viel glücklicheres Leben als Selbstständige.
Mhm. Ja, also absolut. Kann ich voll und ganz unterstreichen. Jetzt, wie viel Menschen gibt's denn jetzt hier schon? Also zu wie viel seid ihr?
Aktuell sind wir 12, suchen gerade Person 13, ja.
Was sollte Person 13 mitbringen?
Person 13 muss vor allen Dingen empathisch sein, weil Person 13 viel auch kommuniziert mit den Menschen, die unser Buch nutzen, und denen Rede und Antwort steht und hilft, wenn sie Probleme bei der Nutzung haben oder auch antwortet, wenn sie irgendwie Lob haben oder Kritik oder sowas, das Feedback aufnimmt auch der Leute und das reinfließen lässt in Produktoptimierung und so weiter. Also Empathie ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ständiger Wille aber auch zur Verbesserung, also quasi immer zu fragen, einfach, wie kann ich das so besser machen, wie kann ich das...
Stichwort besser machen, ich habe mir so ein paar Rezensionen durchgelesen, also von den 1626 nur ein paar. Was häufiger, also unfassbar viele grandiose Bestätigungen von dem, was du uns jetzt erzählt hast, was es bringt, was es bewirkt, was es verändert. Das, was ich, wenn ich was Kritisches gelesen habe, was ich häufiger gelesen habe, und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen drüber gewundert, so nach dem Motto, jetzt meine freie Rede, ja, wie Tagebuch, da kommen erst mal 73 Seiten, die ich lesen muss, und dann kommt erst das Tagebuch. So, dahinter steckt wahrscheinlich, ne, du hast dir gedacht, bevor ich jetzt hier was mache, erkläre ich erstmal, warum und wieso und was steckt eigentlich dahinter, und auch ne, diese ganze wissenschaftliche Background ja dazu zu erklären. Wie gehst du mit diesem Feedback um?
Was man halt machen kann, man kann Leuten das deutlicher kommunizieren, was aber schwer ist, weil Amazon auch zum Beispiel ein Medium ist, dass es nicht unbedingt hergibt in dieser Kategorie Bücher zum Beispiel, einfach weil man limitiert ist in der Art und Weise, wie man Produktbeschreibung machen kann. Man kann es ein bisschen versuchen herauszustellen, dass da auch ein Theorieteil dabei ist. Und wie gehen wir damit um? Wenn uns Leute anschreiben, versuchen wir sie dazu zu motivieren, das zu lesen einfach, weil es im Regelfall so ist, bei 99% der Leute, dass genau dieser Teil halt wichtig ist. Es steht im Buch auch nochmal eindeutig drin, du kannst es auch ohne nutzen, das heißt, beide Pfade sind möglich. Das steht drin, das ist halt nur was, wenn du nicht wirklich liest, siehst du das nicht. Es steht auch an verschiedenen Stellen drin, aber es ist einfach klar, dass wenn du was verstehst, wenn du was verinnerlichst, die Prinzipien dahinter, dass du es viel eher anwendest. Also ich meine, das muss man, glaube ich, keinem erklären. Ich glaube, wenn die Menschen, die wirklich wissen, ey, ich habe eine Baustelle und ich will an dieser Baustelle arbeiten oder ich brauche eine Hilfe zur Selbsthilfe, die lesen das eigentlich auch. Und wenn du vielleicht zu dem Zeitpunkt des Lebens einfach keine Lust hast, das zu lesen, diese 70 Seiten zu investieren, ist vielleicht auch das Buch gerade nicht zum richtigen Zeitpunkt auf dich getroffen, glaube ich. Also da kann ich gar nicht so ein starkes Urteil darüber fällen. In jedem Fall ist das ja sehr empfehlenswert, das einfach zu lesen, weil es einfach genau darauf ausgelegt ist, dass du verstehst, warum machst du das und wie machst du das? Ja. Was bringt dir das?
Ihr macht jetzt ja hier auch als Firma so manches anders. Ich habe durch unseren Kontakt jetzt vor dem Treffen mitbekommen, es gibt eine tägliche Meditation. Was ist das genau? Wie funktioniert das? Und
also ich muss eine Sache noch kurz einwerfen. Das klang jetzt gerade so ein bisschen, als du nach den Mitarbeiterkriterien gefragt hast. Habe ich nicht die besten Kriterien genannt. Wonach wir als erstes auf jeden Fall auch schauen, ist eine Werte. Wie die Werte aussehen bei den Leuten. Also wir schauen nicht so stark nach Qualifikationen, wie wir nach Werten schauen, wie die Leute mit uns interagieren, wie die Leute zu uns passen, ob sie einfach die gleichen Werte tragen wie wir. Nicht exakt die gleichen, aber zumindest die gleiche Richtung tragen. Weil ich glaube einfach, dass solche Dinge wie Kompetenz und fachliche Skills oftmals schnell erlernt werden können, aber Werte halt nicht so leicht. Das wollte ich nur nochmal klarstellen, weil das gerade so ein bisschen klang, Verbesserung und Empathie, da ist noch mehr dahinter auf jeden Fall.
Ich meine, Verbesserung, wenn ich hier unsere Werte, Nummer eins, wir unterstützen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Wer dabei sich selbst anfängt, dem ist es, glaube ich, der ist gut beraten, oder? Definitiv. Also von daher zu sagen, wir suchen nach Menschen, die bereit sind, jetzt nicht nur es bei anderen besser zu wissen, sondern sich selbst auch zu verbessern, finde ich. Also.
Ich wollte noch mal kurz, weil relativ schnell oft in diese alles optimieren Riege rutscht und dann Leute sagen, okay, du willst nur optimieren und es geht auch mal, man muss auch mal innehalten und mal akzeptieren. Ja, zu deiner Frage.
Genau, tägliche Meditation.
Dazu gekommen sind wir einfach, weil wir gemerkt haben, dass wir alle so ein bisschen dieses Mittagsloch haben. Wir haben Mittagspause von 12 bis 1 und dann hat man meistens irgendwie so zwischen 15 und 16 Uhr so eine Phase, wo es einfach nicht so richtig geht. Da hat man irgendwie so ein Loch. Einfach mal experimentiert mit den Zeiten. Mittlerweile machen wir das um 15.15 Uhr, meditieren wir eine Viertelstunde und tut einfach allen gut, auch den Leuten, die bei uns jetzt nicht gewohnheitsmäßig zu Hause meditieren. Ich bin mega froh und dankbar, dass wir diese Routine haben, weil ich es auch zu Hause manchmal nicht mache und hier mache ich es immer. Und es ist auch nochmal eine andere Form von Meditation, wenn du es in der Gruppe machst.
Ist das geführt oder ist das frei?
Musik einfach.
Ach so, okay.
Wir haben geführt auch schon mal probiert, aber das ist meistens, lief irgendwie nicht so gut. Ist eine schöne Gewohnheit einfach. Also es lädt nochmal den Akku ein bisschen auf, es schwenkt auch ein bisschen andere Energie, wenn man in der Gruppe meditiert. Ja, macht Spaß, eine super Sache, kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, am Ende des Tages verlierst du dadurch gar nichts. Es ist eine bezahlte Meditation, also das ist ganz normal Arbeitszeit für die Leute, aber ich glaube, das Geld, was einfach gut investiert ist für die Leute selbst, aber auch für die Ergebnisse, die man produziert.
Was machst du denn mit den Menschen, die sagen, Meditation, also?
Achso, die gehen spazieren einfach. Okay. Wir haben ja auch zwei Hunde, zwei Bürohunde, oder zumindest meistens immer einen. Die Hundebesitzerin muss sowieso dann spazieren gehen. Und meistens kommen auch ein, zwei Leute mit ihr. Also, ja, das kann man dann quasi frei entscheiden.
Wir reden schon eine ganze Weile. Und ich weiß jetzt, dass vor so einem Gespräch gehen einem ja so manche Gedanken durch den Kopf. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es so Fragen gibt, über die, das kenne ich so von mir, so, hoffentlich wird mir die Frage nicht gestellt. Oder so, oder auch im Positiven, so, hoffentlich werde ich das gefragt, weil da kann ich dann das und das erzählen. Gibt es da irgendwie eine Frage, die du irgendwie erwartet hast oder erhofft hattest, die noch nicht gefallen ist oder noch nicht vorgekommen ist?
Ich habe beispielsweise erwartet, dass du mich über die Zukunft auch fragen wirst, dann bei dem Thema waren wir jetzt noch gar nicht.
Zukunft von dir oder Zukunft von Your Best Self?
Das überschneidet sich in gewisser Weise, ja. Das habe ich erwartet. Ich habe, ja, eventuell auch mit privaten Fragen gerechnet. Das waren so.
Das war noch nicht privat.
Ach so, nee, ich meine jetzt über, was ich gerade so privat mache oder meine privaten Routinen oder, ja. Das waren so Sachen,
die mir. Ja, es gibt, das ist halt die Schwierigkeit in diesem Gespräch. Es gab zwischendurch unzählige Abzweigungen. Und ich sage sehr häufig dann nein. Und allein wenn du, also wenn du jetzt, angenommen, du redest jetzt 1,5 Minuten, dann habe ich 4 Rückfragen, kann mich aber nur für eine entscheiden. Ja. Und selbst wenn ich mir dann sage, okay, merk dir mal die eine, dann habe ich im Zweifel die irgendwann wieder vergessen und dann, aber so ist es halt irgendwie ein Fluss des Gesprächs. Aber lass uns gerne darüber sprechen. Wohin geht die Reise? Also, was ist deine Vision? Was ist eure Vision?
Also ich glaube nicht an sowas wie Bestimmung. Also ich glaube, daran, dass man wissen sollte, was macht man in 10 Jahren oder in 15 Jahren. Ich finde viel wichtiger, dass man weiß, was macht man als nächstes Projekt oder als nächstes. Mhm. Wenn ich daraus den Schluss ziehen würde, wo wir hingehen, dann wäre das auf jeden Fall, ich muss noch einen Schritt vorher ansetzen. Das war ja früher so ein bisschen so, in den 50er Jahren oder 40er Jahren, wenn du joggen gegangen bist, dann haben die Leute zu dir gesagt, ey, wo läufst du hin oder warum läufst du so schnell? Ist irgendwas falsch bei dir oder sonst was? Es war einfach damals nicht klar, dass körperliche Fitness Vorteile mit sich bringt. Und irgendwann kam halt so diese Entwicklung, ey, das ist klar, Joggen bringt mir was und ist gut für meine Gesundheit und für mein Herz und all sowas. Und ich glaube, wir erleben gerade so einen kleinen Shift, dass dasselbe für mentale Gesundheit geschieht. Und da würden wir auf jeden Fall gerne unseren Beitrag zu leisten, so ein bisschen, also den Leuten quasi das auch näher bringen, dass eigentlich dieses Zeit für deine mentale Gesundheit nehmen genauso wichtig ist wie Sport und Bewegung, aber dass Leute das auch wirklich machen. Einfach, da würden wir gerne unseren größtmöglichen Beitrag einfach zu beitragen und dafür halt möglichst vielen Leuten unsere Tools in die Hand geben. Ja, das ist so ein bisschen die Vision, egal ob das in Form von Newsletter ist, den wir schreiben oder jetzt auch Blogbeiträge oder halt unsere Bücher.
Jetzt soll es ja, oder jetzt gibt es ja ganz bald das neue Buch, das Erfolgsjournal. Mhm. Worin unterscheiden sich die denn? Also was ist das Neue an dem neuen Buch?
6-Minuten-Tagebuch ist ein bisschen mehr auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet, auf Achtsamkeit im Fokus und auf dich selbst besser kennenlernen. Das Erfolgsjournal hat eher einen Fokus auf wirklich Ziele erreichen. Ziele es trifft sich so ein bisschen an der Schnittstelle von Produktivität und Achtsamkeit. Das heißt also, da trifft Produktivität Achtsamkeit. Das eine ist ja, die bedingen sich ganz stark positiv. Und das ist einfach ein Tool, mit dem man, wenn man wirklich ein Ziel hat, ein konkretes Ziel, es hilft dir zum einen dabei, das Ziel zu erarbeiten, damit du nicht in diese Falle läufst, falsche Ziele zu verfolgen. Selbst wenn du dein Ziel schon hast, kannst du trotzdem nochmal diesen Teil durcharbeiten, um das zu überprüfen. Und dann hilft es dir einfach konkret auf ganz simple Weise auch diese Ziele zu erreichen. Genau mit den gleichen Prinzipien wie im 6-Minuten-Tagebuch, dass du Schlüsselgewohnheiten benutzt, um diese Ziele zu erreichen. Ganz kleine Gewohnheiten, die sich in dein Leben ziehen. Und Fokus ist da zum Beispiel ein ganz großes Thema, einfach, dass man sich fokussieren sollte auf wenige Sachen. Und ja, auch so Leute, was du gerade erwähnt hast, du hast ja die Frage gestellt, auch viele, die vielleicht schon im Berufsleben sind und dann was anders machen wollen oder in ihrem Job was anders machen sollen, sollen oder wollen, wird da so ein bisschen beschrieben, wie genau man das Ganze machen kann. Wie genau kann man sich auf eine Sache fokussieren, auf die Sache fokussieren, die einem eigentlich gut tut und wie kann man mehr davon machen und so einfach konkrete Ziele verfolgen. Das ist so ein bisschen der Kern des Buches.
Bauen die aufeinander auf oder kann ich auch nur das Erfolgsjournal
lesen? Kannst auch nur das Erfolgsjournal benutzen.
Okay.
Die sind isoliert voneinander. Mal extra darauf geachtet, dass sie nicht allzu viele Überschneidungen haben. Das ist schon wirklich, wenn du Ziele erreichen willst. Ziele, die zu dir passen, für die du brennst.
Wie geht ihr denn mit, zumindest ist das meine Wahrnehmung, mit zunehmender Konkurrenz um? Also ich habe jetzt dieses Journal-Prinzip gibt es jetzt ja an mehreren Stellen. Mhm. Nimmst du das auch so wahr, dass es davon immer mehr gibt? Und
auf jeden Fall, wie Sand am Meer.
Und was unternimmst du oder was ist deine Idee, um dich da abzuheben?
Ich muss tatsächlich sagen, in der Anfangszeit war das viel extremer, da habe ich mich viel damit beschäftigt, weil meine Logik da auch noch so ein bisschen war, dass es ein Nullsummspiel ist. Das heißt, wenn jemand das andere Buch kauft, kauft er mein Buch nicht und wenn er mein Buch kauft, kauft er das andere nicht. Aber mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ganze kein Nullsummspiel ist, sondern dass es du auch jemand das Produkt kaufen kann, aber auch noch dein Produkt kaufen kann und auch noch das andere und das Nachfolgeprodukt und so weiter. Das heißt, was ich mache ist, ich schaue mir an, was machen Konkurrenten, einfach für Inspiration auch, oder man kann immer irgendwelche guten Sachen ziehen. Sogar aus ganz schlechten Produkten kann man gute Sachen ziehen. Dann weiß man, was nicht läuft oder kann trotzdem irgendwie Schlüsse ziehen. Das mache ich auf jeden Fall. Ich kenne auch so ziemlich alles, was es irgendwie gibt, definitiv, aber beschäftige mich sehr, sehr wenig mittlerweile damit. Also wir konzentrieren uns viel mehr auf unsere eigenen Produkte, auf unseren eigenen Customer Service. Ich glaube, wenn du so das erste halbe Jahr dir bei uns angeschaut hättest, wo wir noch so 4-5 Mitarbeiter waren oder so, ich glaube, ich erinnere mich noch an so einen kleinen Schlüsselmoment, da hat eine Mitarbeiterin bei uns auf Facebook irgendwie angezeigt bekommen, wo auf welche Seiten auch Leute gehen, die auf unsere Seite gehen, und hat dann zum ersten Mal unsere Konkurrenten kennengelernt. Das war, weil wir einfach vorher 6 Monate lang oder so das nie erwähnt haben, nie über unsere Konkurrenten gesprochen haben, nie die beachtet haben, nie irgendwie die in unserem Wahrnehmungshorizont hatten, weil viel zu viel wir auf unsere eigenen Dinge fokussiert waren. Ich glaube, das ist so der Ansatz, mit dem man am besten fährt. Wir fokussieren uns einfach darauf, dass wir das, was wir machen, gut genug machen. Und ich kann mir nicht jedes Konzept im Einzelnen anschauen und mich fragen, okay, warum läuft das? Warum läuft das nicht? Weil es einfach auch zu viel gibt. Mittlerweile gibt es da jede Woche was Neues. Das ist wirklich, die gehen natürlich relativ schnell wieder unter, aber oftmals, aber ist schon wirklich sehr viel in diesem Journal-Bereich. Ja, wir vergleichen uns so ein bisschen, der Fokus ist, was wir uns immer sagen, mehr oder weniger, wirst du nicht zum ersten Mal gehört haben, vergleichen uns einfach mit uns gestern und nicht mit anderen auf ihrer Instagram-Präsenz oder sonst wo.
Ja, es ist so schön. Ich habe den Spruch irgendwo in meiner Wohnung, an meiner Wohnungstür hängen. Don't race against others, race against yourself.
Ja, ja, richtig. Sagt im Prinzip dasselbe.
Es gibt immer so viele schöne Sprüche, das ist wunderbar. Dominik, ich könnte mich mit dir Stunden unterhalten, und wie eben schon erwähnt, es gibt zahlreiche Türen, die wir nicht aufgemacht haben. Aber, und das auch vor allem mit Blick auf die Uhr und wahrscheinlich auch mit Blick auf unser Hungergefühl, kommen wir zur letzten Rubrik dieses Podcast, und das ist eine ganz spontane, das sind die Halbsätze.
Okay.
Beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, kurz oder lang, das ist dir überlassen.
Ich versuche kurz, ich verspreche es dir aber.
Ich werde es nicht bewerten. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Ich schreibe.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Ich nach Logik handle und nicht nach Konvention.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
Würde ich die mit meiner Freundin und meinen Eltern verbringen.
Was ich bis heute bereue, ist?
Gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht so meine Denkweise. Darüber denke ich einfach nicht nachwirklich. Das ist für mich Einflusskreis, Kontrollkreis, das ist nicht das, was ich kontrollieren kann. Das nimmt meine Gedankenwelt nicht ein.
Nachvollziehbar. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Halbsatz nicht im 6-Minuten-Tagebuch drin steht. Bevor sich jetzt die Zuhörer überlegen können, mit wem sie diese Folge teilen, und wir überlegen uns ja auch noch, wie wir das ein oder andere Exemplar, weil ich finde, es passt extrem gut, vor allem auch das Neue, das Erfolgsjournal, was du gesagt hast, das hilft dabei, ja, vielleicht wird es dem einen oder anderen dabei helfen, zum Andersmacher oder zur Andersmacherin zu werden, indem sie sich mit Fokus beschäftigen. Und wir überlegen uns ja noch so ein paar Kleinigkeiten, wie die Zuhörer an das ein oder andere Exemplar kommen können.
Gerne, gerne.
Bevor das alles der Fall ist, hast du oder liegt der Spielball ein letztes Mal bei dir? Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern vielleicht auch im Kontext dieses Andersmachens noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, vielleicht eine Sache. Ich habe mich ehrlich gesagt mit einer Frage auch vorher beschäftigt. So ein bisschen, was Gründer erfolgreich macht. Und ich glaube, was einfach sehr vielen Menschen nicht bewusst ist, ist dieses Thema Selbstreflexion, wie wertvoll das einfach ist für jede Domäne, für jeden Bereich. Egal, ob du Gründer werden willst oder guter Vater oder sonst was, das ist so ein universelles Konzept einfach. Vielleicht stecke ich da auch zu sehr in meiner Blase, aber ich glaube, das wäre cool, wenn das einfach ein Hörer mitnimmt, dass wenn man einfach selber offen und ehrlich selbst reflektieren kann, also wirklich egal auch an welchem Stadium du bist, wenn du, ich finde da so ein Zitat von Winston Churchill immer ganz cool, der hat, das war für mich so ein kleiner Mindshift damals, sorry übrigens für die Anglizismen, ich habe es mir vorgenommen, nicht so viel zu machen, aber habe ich nicht geschafft, der hat irgend sowas gesagt wie, ich bin froh, wenn ich in 60% der Fälle recht habe. Das ist nicht genau das Zitat, aber ich mir gedacht, okay, wenn jemand wie Winston Churchill in 60% der Fälle recht hat, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo bei 50-50. Das heißt wiederum, dass ich wahrscheinlich genauso oft recht habe, wie ich Unrecht habe. Und das war für mich so ein kleiner Wendepunkt, einfach, wo ich mir gedacht habe, ey, okay, wenn ich mit dieser offenen Einstellung in viele Dinge reingehe, mal schauen, wohin das hinführt. Und das hat mich auf jeden Fall an sehr viele Punkte gemacht, wo ich sonst nicht hingekommen wäre. Ich glaube, diese Ehrlichkeit zu sich selber, zu den eigenen Schwächen, zu den eigenen Stärken und sich einfach bewusst darüber zu sein, dass man nicht alles wissen kann und so weiter, dass man verletzlich ist und dass man die menschliche Seite zeigt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz unterschätzte Eigenschaft, einfach aus der so viel anderes entspringt einfach, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist. Ja, das wäre vielleicht, egal für welchen, egal was du machen willst, reflektier ehrlich und so offen und ehrlich, wie du kannst. Und ich glaube, das ist ein Skill, der wird dich hundertfach belohnen in deinem Leben.
Ganz im, auch wenn ich mit einem Atheisten spreche, Amen, sage ich dazu. Und ich bedanke mich vielmals und von ganzem Herzen für deine Zeit.
Ich danke mich bei dir dafür, dass du hier unsere bescheidenen Räumlichkeiten gekommen bist. Und entschuldige mich für das Konfetti
auch, am Boden. Hier liegt ganz viel Konfetti auf dem Boden. Es scheint einen Grund zum Feiern gegeben zu haben. Das ist immer was Positives. Ich danke dir für deine Offenheit, für diese Einblicke in deine Biografie und freue mich, dass du ein Teil dieser Podcast-Reise bist. Dankeschön.
Danke dir.